Rekord drücken, so, Rekord habe ich gedrückt.
Anne, wir müssen reden.
Na, das war ja
mal. Na gut.
Ja, ich habe es mal einfach.
Lass uns reden.
Weil das ist Annes Bier, deswegen ja. Habe ich es gesagt, irgendwie.
Ja, das ist schon klar. Aber das ist so, dass du hier extra so als.
Hi Max, was machst du denn hier?
Als Profi, als Bieraufmach-Profi, ihr extra das Bier wegnimmst, damit du das aufmachst und dann das so zu verpeilen, das Bier aufmachen, das finde ich schon echt. Haben wir eigentlich Themen?
Du, ich trinke nachher noch ein Bier, dann können wir es nochmal probieren, ja?
Gut, du hältst die Fahne hoch, das ist sehr gut, weil du bist die Einzige, die die Tradition dieses Podcasts heute aufrechterhält.
Genau.
Also ihr seid irgendwie krank oder alt?
Beides.
Also Max ist alt, ich bin krank.
Du bist älter als ich.
Genau. Nee, ich bin erkältet, sonst würde ich tatsächlich sofort natürlich mit Anne anstoßen und lecker Bier trinken. Aber man hört es vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Ich habe irgendwie die ganze Nacht durchgehustet und Max ist auch nicht so richtig gesund.
Nee.
Und es ist 14 Uhr, ne, das weiß man ja auch, als wenn man eine Aufnahme das dann hört. Wir nehmen das jetzt gerade, wir wollten eigentlich ursprünglich 14 Uhr, jetzt sind wir, das ist schon nach halb drei, jetzt haben wir so ein bisschen, alles verzögert sich wieder und so weiter und so fort. Jedenfalls sind wir ganz schön im Arsch, aber Anne hält die Tradition aufrecht und trinkt Augustiner.
Gott sei Dank. Was machst du noch so außer mir trinken?
Jetzt gerade im Moment, oder
nein,
was?
Nein, so generell. Das war jetzt so der Versuch einer, wir Profis nennen das Überleitung.
Also genau, ich würde sagen, wir sagen erstmal den Namen. Anne Helm. Ja,
okay.
Und auf Twitter @SeeräuberJenny.
Mit OI.
Mit OI. Und wenn man sie kennenlernt, dann nennt man sie immer am Anfang Jenny, weil man denkt, sie heißt Jenny, weil das ist ja im Twitter-Account steht. Genau, zum Beispiel Max zum Beispiel vorhin, der natürlich einfach ein ungebildeter Klotz ist, der die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht nicht kennt.
Das stimmt. Ich kenn nur die Sachen aus der Drei-Groschen-Oper, die dann die Doors umgenommen haben.
Genau, erzähl doch mal, warum bist du die Rolle bei Jenny?
Naja, zum einen finde ich den Song und die Figur irgendwie ziemlich passend zu mir. Das ist so dieses irgendwann, dann lasse ich euch alle umbringen und dann werdet ihr euch noch umsehen und so. Und
so.
Eines Tages gebe ich es euch. Jetzt muss ich hier ackern und so, aber ihr wisst ja gar nicht, was euch blüht, wenn ihr weiter so mit mir umgeht, sozusagen.
Zwischen den Zeilen merkt man das auch beim Twittern bei dir.
Ja.
Nochmal ganz kurz, du findest diese Rolle, dieses eines Tages bringe ich euch um, passt zu dir.
Ja, dann kennst du dieses, also ich meine, dieses Gefühl, glaube ich, kennen ja schon viele, oder? Also so. Das ist doch manchmal auch ein bisschen, was einem am Leben hält, oder? Wenn man so irgendwie...
Irgendwann knalle ich euch alle ab.
Wenn man so ein bisschen gestresst ist, so, einfach mal, man muss es ja nicht tun, aber so ab und zu so diese Gedanken sich zu gönnen, finde ich, hat schon was.
Ja, das stimmt.
Du hast Mordgedanken.
Ich mag den Song Seeräuber-Jenny sehr gerne.
Ach so. Bessere Antwort. Das davor schneiden wir raus.
Ja.
Ja, und zum anderen natürlich ein bisschen auch wegen Piratenbezug.
Aber Piraten haben jetzt auch wirklich die, also ich meine,
du hast als Piratin auch angefangen zu twittern, oder?
Das ist richtig, genau. Aber den Song habe ich schon vorher auch manchmal auf der Bühne performt, aber zu
und
twittern.
Wo kommt das Oi jetzt her, weil du es gerade nochmal so betont hast? Ist das nicht böses Nazi-Dingsbums, Oi?
Nein. Also ich bin früher auch viel so in der Skin-Oi-Szene unterwegs gewesen und habe solche Mucke auch gehört. Das hat also mit Nazi nichts zu tun. Und außerdem war der andere Name, also waren die anderen Varianten belegt.
Ah.
Und dann fand ich es eigentlich ganz nett.
Oi-Punks sind doch die linken Skins, oder nicht? War das nicht so?
Auch bei Ois gibt es aber auch Rechte. Aber also das ist nicht so klar voneinander zu trennen, dass jetzt die Ois die linken Skins sind.
Ah, okay.
Dachte mal, mit Oi, das wäre irgendwie mal böse.
Nein. Sharp 69 und so.
Wovon redest du?
Gut, lassen wir das.
Gut, so ein paar Links. Genau. Anne in ihren jungen Jahren hat schon so viele Dinge getan und steht für so viele Dinge. Also ich verlinke jetzt hier gerade schon mal so Annes Wikipedia-Artikel.
Gott, du hast einen eigenen Wikipedia-Artikel.
Ich habe den nicht geschrieben.
Ja, das ist ja
ich mache hier meine Löschdiskussion.
Ihre ihre Vita bei der Synchronsprecherdatei, die ist echt ewig lang alt.
Krass.
Bis man sich da mal runtergescrollt hat.
Du hast bei ein Schweinchen namens Babe, aber du hast nicht das Schweinchen gesprochen.
Doch.
Das ist das Schweinchen. Ja.
Genau. Wir haben ja, das Schweinchen, wir haben das Schweinchen namens Babe. Wenn ihr schon immer mal Dinge das Schweinchen namens Babe fragen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun.
Ach schade, wenn ich das jetzt gesehen hätte, könnte ich jetzt irgendwelche, ich hab's nie, also, aber ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in Deutschland, der den Film nicht gesehen hat, oder?
Ja, jetzt in der Weihnachtszeit ist das doch eigentlich die beste Gelegenheit.
Dass man kriegst du immer noch ein bisschen Geld ab, wenn er...
Nein, also beziehungsweise ich weiß es nicht so richtig. Ich kriege ja überhaupt gar kein Geld mehr ab, weil ich lasse ja inzwischen, verzichte ich ja auf meine Leistungsschutzrechte. Das heißt, keine Ahnung, ob damit noch irgendjemand Geld verdient, ich jedenfalls nicht.
Du würdest aber ansonsten dafür immer Geld kriegen, also so Tantiemen oder wie? Oder
na, Tantiemen nicht, sondern Leistungsschutzrecht.
Ach, das ist tatsächlich, also, aber nee, Leistungsschutzrecht ist was anderes.
Doch, Leistungsschutzrecht bekommen die ausführenden Künstler, die also nicht die geistigen Urheber sind, sage ich jetzt mal, ja. Also die nicht das Drehbuch geschrieben haben oder wie auch immer, sondern die Schauspieler, die Orchestermusiker und so weiter und so fort, ja. Die haben, also die bekommen dann durch die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, dann bei Weiterverwertung die Leistungsschutzrechte ausgeschüttet.
Ach stimmt, da steht ja sogar, als Babe. Ach, du warst mehrfach als Babe.
Na, da gab es ja zwei Teile von.
Also du bist das Babe. Nein.
Also dieses Ding, ja. Dieses ist, Vieh.
Musstest du irgendwie die Stimme verstellen, oder?
Ich glaube, so ein bisschen habe ich schon die Stimme verstellt. Aber da war ich ja auch noch sehr jung. Da war ich ja irgendwie 7, 8 Jahre alt.
Krass. Okay, dann haben wir jetzt hier...
Was war denn der letzte Film, in dem du gesynchron sprecht hast?
Das steht ja alles in der Wikipedia drin. Du hast den
ja, 2011.
Jeanette McCurdy.
Aber 2012, da gab es doch jetzt gerade diesen Woody Allen, wo du da drin warst.
Wie, ja, zum Beispiel, ja.
Wie hieß denn der nochmal? Der letzte Woody Allen.
Irgendwas mit Rome? Loving irgendwas mit Rome.
Das ist immer geil, ne?
Irgendwas mit Rome.
Die man sich an Filme seiner eigenen Rollen nicht mehr erinnert.
Du, aber ich arbeite ja eigentlich fast täglich in dem Job. Und das heißt, manches sind natürlich irgendwie tolle Projekte oder so, aber da läuft halt auch ganz viel so durch, wo ich jetzt nicht weiß immer, was genau ich da eigentlich gerade tue.
Was spreche ich denn hier eigentlich? Ach nicht, so Hitler oder Hitler für den NPD. Ach, egal.
Hauptsache reden.
Na, Entschuldigung, so ganz so ist es ja nun auch wieder nicht, ja? Also Werbung mache ich zum Beispiel nicht für jeden.
Also. Okay. Also du suchst das ja schon aus. Du bist ja tatsächlich sogar nicht einfach irgendeine Synchronsprecherin, du bist ja sogar echt ziemlich gut im Geschäft. Hat man immer den Eindruck. Und eine ziemliche, ja, kann man sagen, eine Größe.
Oder, ab NCR? So ach, ab NCR? Ach, der.
Ja, also es gibt jedenfalls nicht die Branche von den Leuten, die das hauptberuflich machen und davon ganz gut leben können, ist nicht so groß. Also man kennt sich schon und ich bin schon eine, die man dann gerne mal anruft. Also, ja.
Wie ist das? Bist du auch bestimmte Schauspieler besetzt? Oder? Also es gibt auch, ich meine, so von Bruce Willis die Synchronstimme, die kennt
das ist
man.
Sie nicht. Das, ist sie nicht.
Das bist du nicht?
Das bin ich, nee, das
ach
bin
so.
Ich nicht.
Nee, aber
das ist ein Kollege Lehmann, aber wobei das heutzutage ist das nicht mehr so, wird das nicht mehr, meistens nicht mehr so streng genommen wie früher.
Ernsthaft?
Ja, also manchmal ist es tatsächlich so, dass man irgendeinen Schauspieler, der vielleicht schon vorher im Fernsehen in seinem Heimatland schon erfolgreich war und dann hat er das erste Mal eine wichtige Kinofilmrolle und dann macht man da vielleicht so eine Typbesetzung, ja, und dann spielt er aber im nächsten Film eine völlig andere Rolle und man hatte das letzte Mal so typbesetzt und gar nicht so sehr auf den, was für also, eine Stimmfarbe hat der,
ja.
Der Schauspieler, sondern eher, wie besetze ich die Figur, die er spielt, typischerweise. Und dann kommt es halt manchmal dazu, dass da die Synchronsprecher nicht so richtig mitwachsen mit den Schauspielern und dass man sich dann noch öfter mal umentscheidet. Aber ich mache zum Beispiel Ellen Page, die ich ja auch in Inception und jetzt in mehreren Woody Allen Filmen gemacht habe und so.
Das ist lustig, ich habe seit Ewigkeiten keinen Film mehr auf Deutsch mehr geguckt insofern.
Du warst also auch in Inception, das wusste ich gar nicht, okay.
Mhm.
Mensch, Kinder. Das ist aber wirklich, also ich meine, großes Kino.
Ja.
Ja, das, aber das ist, also man kann sagen, wenn ein Schauspieler, ein Hollywood-Schauspieler etabliert ist, dann kriegt er aber auf jeden Fall irgendwie ein festes Bundle mit seinem deutschen Synchronsprecher, oder? Ich meine,
ja, im Normalfall schon. Also es kommt auch drauf an, es gibt auch Produzenten, Hollywood-Produzenten, die da selber mitentscheiden und da auch Wert drauf legen.
Mhm. Okay.
Wie ist denn das bei, also ich habe, was ich mich ja immer frage, so wenn dann so, was weiß ich, was dieser Batman darf, wie hieß denn ja dieser Batman-Schauspieler, der nicht den Batman gespielt hat, sondern den Joker, der dann gestorben ist?
Heath Ledger.
So, dessen Synchronsprecher, der hat doch vorher wahrscheinlich gesagt, okay, dessen Karriere, die geht jetzt richtig ab, da mache ich auch so richtig Asche mit, weil ist das nicht so, wenn der Schauspieler berühmter wird, dass dann automatisch auch die Tantiemen für den entsprechenden Sprecher steigen?
Nein.
Kann man da nicht besser aushandeln?
Ja, na klar, das kann man machen. Da muss man sich natürlich selbst überlegen, für wie unverzichtbar man sich hält.
Genau.
Aber dass das so ein Selbstläufer ist, würde ich jetzt nicht sagen. Also,
ach so, okay.
Da gibt's schon auch manchmal so Methoden, dass man das Gefühl hat, oh, da haben sie jetzt einem Kollegen, aber mit Absicht, von dem es keiner gedacht hätte, dass man da bereit ist, nochmal umzubesetzen, jetzt mal ein Exempel statuiert, dass das so einfach nicht ist. Ne?
Ah, okay.
Also,
ich dachte so, dass der Sprecher von dem dann, so als er dann von seinem Tod gehört hat, so, oh Gott, das Haus ist noch nicht abbezahlt, wie soll ich jetzt
die Hypothek aufgenommen?
Ist das nicht so?
Ich glaube, da hat man manchmal ein bisschen...
Fletcher als Sicherheit, oh nein, er ist tot.
Ja. Nee, ich glaube, dass man da manchmal eine falsche Vorstellung von hat. Also so viel verdient man damit nicht, wie oftmals Leute glauben, leider. Aber man kann ganz gut damit verdienen, aber es ist tatsächlich eher diese alltägliche Arbeit an Serien, was so produziert wird und durchläuft. Vielleicht auch manchmal irgendwelche Voice-Over-Übersetzungssachen oder so. Und nicht unbedingt, also der Kinofilm ist dann nicht unbedingt das tägliche Brot. Also so viel verdient man dann nicht, dass man dann von einem Hollywood-Schauspieler leben könnte.
Okay.
Und ich meine, er hat ja vorher auch gearbeitet. Insofern ist das natürlich dann vielleicht ärgerlich und traurig. Vor allem, wenn es so ein guter Schauspieler ist. Das macht ja dann auch immer mehr Spaß.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass man da sich wirklich auf die Existenz verlassen kann wegen einem Schauspieler, außer ja, das einzige Beispiel habt ihr ja schon genannt, von Bruce Willis, der Herr Lehmann, mein Kollege, ich glaube, der lebt davon sehr gut, der macht ja auch so Sachen, was ich ja schon moralisch so ein bisschen fragwürdig finde, dass er Werbung spricht, wo ganz klar der Werbedeal ist, dass man mit Bruce Willis wirbt.
Mhm.
Was ich zum Beispiel nicht machen würde, weil ich bin halt Sprachschauspieler. Das heißt, ich werbe in einer Figur vielleicht für ein Produkt, aber ich würde zum Beispiel nicht mit meinem Namen für irgendwas werben und find's dann halt irgendwie so ein bisschen frech, wenn man so indirekt mit dem Namen eines anderen für ein Produkt wirbt.
Genau, könntest du mal für Ellen Page auch mal so Werbung als Werbestarlet da?
Das sind dann nämlich interessante Fragen, weil so eine Situation hatte ich auch schon mal, dass irgendwie so ein Teenie-Star, den ich irgendwie spreche, die hat dann in ihrer Rolle, in ihrer Serienrolle Werbung gemacht für Produkte.
Mhm.
Und da wollten die
für
mich...
Für echte Produkte, oder?
Ja, für echte Produkte. Aber okay, halt so als die Figur dieser Serie wirbt für irgendwas, da hatte sie dann halt mit Nickelodeon offenbar so einen Deal gehabt.
Kannst du sagen, welche Serie das ist?
Ja, das ist, die Jüngeren werden das vielleicht kennen, iCarly heißt die.
Okay.
Ja. Das ist so Teenie-Comedy-Zeugs, unglaublich erfolgreich. Aber wird euch nicht besonders interessieren. Aber die hatten offenbar mit Nickelodeon, die Serie produzieren, dann halt so Werbedeals gehabt, zusammen mit MTV und was weiß ich. Und dann wollten die mich dafür die ganz normale Gage haben, weil das ist ja die Figur.
Ja.
Und ich gesagt, nee. Ich werbe nicht jetzt einfach so für irgendwas ohne eine Werbegage.
Ja.
Und da sind die dann auch ganz schön ins Schleudern gekommen, weil... Kannst du nicht plötzlich die Stimme ändern, wenn es nicht nur die gleiche Schauspielerin, sondern auch die gleiche Figur ist und so.
Gerade bei Radiowerbung oder so erkennt dich dann ja wirklich niemand mehr.
Genau, ja. Und das ist dann halt so ein bisschen tricky. Aber ich denke mir so, na, die wird einen guten Werbedeal gemacht haben, aber ich werbe nicht einfach so für irgendwen ohne.
Das sind ja auch andere Preise, die man da nimmt dann, also, ne? Also ich glaube.
Ja, selbstverständlich.
Also, ist ja, ich glaube, für jeden Schauspieler, für jeden etc. In der Werbebranche nimmt man irgendwie, weiß nicht, das Doppelte und Dreifache von dem, was man normalerweise an Gage kriegt.
Ja, da verhurt man sich ja auch. Also ja, das eben. Muss man sich ja auch was kosten lassen.
Ja, finde auch.
Also, aber kann man und was ich jetzt gerade noch sehe, was vielleicht für ein paar Hörer ganz interessant ist, du hast für Lost City das Spiel für das iOS-Kartenspiel von den Coding Monkeys.
Mhm.
Hast du eine Rolle gespielt, die ich hab auch dieses Spiel habe ich leider nie gespielt und wenn dann auch nur auf Englisch, aber die Miss Lindenbrock, das bist du.
Genau.
Also ich kenne nicht unglaublich viele Spieler, haben schon gegen dich bei Lost City gewonnen oder verloren. Bist du da eine einfache Spielerin oder was?
Ich bin die einfachste Spielerin sozusagen. Also ich erkläre zuerst in einem Tutorial die Spielregeln und so weiter und deswegen bin ich dementsprechend auch die erste Gegnerin.
Also dich hat jeder, der Lost City gespielt hat, schon mal besiegt?
Ja, hoffe ich doch. Also ansonsten habt ihr was falsch gemacht da draußen.
Ansonsten
dann hast du die Regeln falsch erklärt.
Ansonsten solltest du es mal mit Golf versuchen.
Aber das ist irgendwie, ich habe ja zu, mir ist mal aufgefallen bei, bilde ich mir aber vielleicht nur ein, dass ich Stimmen, zumindest manche Stimmen relativ gut raushören kann und mir ist mal aufgefallen, dass die, also für mich hat Matrix massiv verloren, seitdem mir aufgefallen ist, dass die Stimme von Trinity die gleiche Stimme ist, die Mutter von Malcolm mittendrin spricht.
Das ist natürlich auch ein Abfall von Sex Appeal von.
Total. Also das ist wirklich so, Neo, steh auf! Das funktioniert wirklich plötzlich gar nicht mehr.
Räum dein Zimmer auf!
Eine großartige Kollegin von mir übrigens, die ich sehr, sehr gerne mag.
Okay. Aber wie ist denn, ist das, wird das, wieso sind Synchronisationen immer so scheiße?
Weil sie zu billig sind.
Weil nicht genug Zeit reingesteckt wird.
Ja, also würde, natürlich sage ich das jetzt so.
Ja.
Also es hat mehrere Gründe.
Ja. Würde man mir mehr Geld bezahlen?
Dann würde ich auch besser sprechen.
Klar, letzten Endes ist das so. Ich meine, die Sache ist, es muss immer schneller gehen.
Mhm.
Weil ja auch der Wertverlust immer schneller geht. Also je länger ich nicht irgendwie, wenn das Delay zwischen ein Film oder eine Serie, wenn sie im Original rauskommt und der Übersetzung, wenn das zu lang ist, dann hast du natürlich einen krassen Wertverlust.
Ach so, das muss einfach sozusagen, wenn der Film fertig ist, bis zur Synchronisation, bis er ins Kino kommen kann, hier muss einfach wahnsinnig kurz sein.
Genau, genau.
Okay.
Und wegen des bösen Internets, ne?
Ja, natürlich.
Weil sonst landet das ja dann irgendwie dort und dann ist ja alles verloren. Und deswegen nimmt man sich dafür halt immer weniger Zeit. Und das ist dann absolute Akkordarbeit. Früher war es zum Beispiel ganz üblich, dass man, wenn man Dialoge hatte, dass man dann eben auch zu zweit im Studio steht und sich unterhält. Und der eine stellt eine Frage und der andere gibt darauf die Antwort. Und wenn einer von beiden einen Fehler macht, dann müssen es halt beide nochmal machen.
Ja.
Und inzwischen ist es halt eher so, dass jeder einzeln so einen Film runterrockt.
Okay, also du gehst ins Studio, hast deine 10 Sätze, die du aufsagen musst, hast du den Film vorher gesehen?
Ich sorge dafür, dass ich ihn möglichst vorher gesehen habe. Das ist ja auch schon schwierig, ja, weil diese Kopien dann halt teilweise wirklich behandelt werden wie unglaublich wichtige Geheimakten.
Also du gehst dann auch auf Pirate Bay und legst den Film einfach runter und guckst ihn an und
Die Kopien, entweder gucke ich mir die dann an in einem speziellen Vorführungsraum, wo mir dann das Handy abgenommen wird und wo dann genau dokumentiert wird, wer diesen Film gesehen hat, bla. Und manchmal hat man dann halt auch, und da kann keine Qualität mehr bei rauskommen, so Kopien, die so tausendmal kopiergeschützt sind, dass du tatsächlich nur noch von dem gesamten Bild siehst du nur noch den Mund, der sich bewegt, damit du da drauf sprechen kannst. Aber du weißt nicht mehr, der jetzt zu einem oder zu mehreren? Lacht der, also
du siehst nur noch die Szenen, die du genau brauchst und du kriegst den ganzen Film eigentlich
noch nicht mal das. Du siehst noch nicht mal die ganze noch nicht mal das ganze Bild. Das heißt, ich sehe wirklich nur ein Loch, wo der Mund zu sehen ist.
Ach du Scheiße.
Und wenn du so eine Totale hast, also irgendwie so von Weitem, dann siehst du halt gar nichts mehr.
Ja.
Dann brüllt irgendjemand und rennt und sagt, los, wir müssen alle weg und du weißt nicht, wovor sie wegrennen. Und dabei kann natürlich keine Qualität mehr rauskommen.
Hm.
Also das ist so, das ist dann halt auch einfach nur Fließbandarbeit. Ich finde, dann kann man sich so eine Synchro halt auch sparen. Aber das ist natürlich nicht alles so. Ich meine, ich mache meinen Job immer noch gerne und es gibt auch viele Kollegen, die das immer noch sehr ernst und leidenschaftlich betreiben und auch Cineasten sind und das ernst nehmen. Aber der Zeitdruck und das sich gegenseitig unterbieten der Firmen, das wird halt immer krasser.
Also auch was den Preis angeht.
Ja.
Weil eigentlich ist, also ich meine, so Geld, wenn so ein Film ein paar hundert Millionen Dollar gekostet hat, dann an der Synchro zu sparen, klingt ja eigentlich wirklich nach einer ziemlich bescheuerten Sache, aber es scheint ja niemanden großartig was auszumachen. Oder jedenfalls nicht hinreichend viel.
Doch. Ihr seid jetzt auch vielleicht eine Zielgruppe, die vielleicht nicht die größte ist, aber darüber wird sich sehr viel beschwert. Also wie oft ich mir anhöre, sag mal, was ist denn los? warum ist die Synchro so grundsätzlich so scheiße? Mhm. Und dann ich mal denke, naja, guck mal, ein paar andere Länder, also machen es ja immer noch am besten eigentlich von allen.
Ja, es gibt ja tatsächlich so, in manchen Ländern gibt es so Synchro, wo die dann einfach nur da drüber sprechen.
In, ne? Russland. In Russland, ja, war das ab da auch.
Also ein Mann, eine Frau und dann alle Rollen.
Wo das schon die gute Variante, mhm, war, wenn, ja, du einen Mann und eine Frau hattest. Also es gab, ja, ich habe in Russland, also nicht zu Sowjetunion-Zeiten, sondern aber gerade so nach der Wende, als, mhm, ich das letzte, also es ist ewig lange her, dass ich da war, wo dann auch Raubkopien im Fernsehen gezeigt wurden offensichtlich und die, wo dann einfach alle Rollen von einem Mann runtergesprochen sind. Klar, also es geht schlimmer, aber es ist so irgendwie schade drum.
Es ist, ich glaube, dass ein Grund auch ist, dass letzten Endes das Material wird immer günstiger und das ist ja auch erstmal schön, also so, ja, Studio-Equipment, einfach, ja, mal jetzt so Hardware. Das ist aber auch irgendwie so, dass es halt immer mehr Firmen gibt, die aus dem Boden schießen, dann zu Dumpingpreisen irgendwie sagen so, hier, ich mach euch diesen Film deutsch in 2 Wochen und zu dem und dem Preis. Mhm. Und dann paar Monate später kommen die dann schon ins Zahlungsverzug und dann weißt du schon, oh, okay, die sind wohl demnächst wieder weg und dann sehe ich halt von den letzten 3 Monaten mein Geld halt irgendwie nicht mehr.
Okay.
Und früher war das halt so, dass es so 3-4 große Firmen gab und die dann vielleicht auch Exklusivdeals mit Disney hatten und was weiß ich, mhm, und die haben das ganze große Zeug, die Post-Productions gemacht. Und jetzt gibt's halt irgendwie zig Firmen, die kommen und gehen und sich gegenseitig unterbieten und aus dem Boden schießen und wieder weg sind und so.
Aber ich finde das so, klingt zuerst mal nach echt schade, weil es könnte ja auch, also ich gucke mir ja, wie gesagt, mittlerweile, wenn Filme, wenn ich die Wahl habe, auf Englisch oder auf Deutsch, dann gucke ich mir prinzipiell auf Englisch an, weil mein Englisch ist gut genug dafür, dass ich das verstehe. Und es ist so dieses, was man klischeehaft immer hört, ah, wenn man es einmal im Original gesehen hat, dann möchte man gar nicht mehr die Synchro, aber das ist, geht mir tatsächlich so. Also es ist offensichtlich nicht nur ein Klischee. Aber wäre das nicht gerade so für so in Zeiten der Raubkopie und so, wäre das da nicht eine Chance zu sagen, aber es lohnt sich, den Film auch auf Deutsch anzugucken, weil wir haben so eine geile Synchro gemacht, dass die eigentlich fast nochmal besser ist als das Original. Und geht doch nochmal ins Kino und guckt euch den Film an? Oder ist das den Leuten, die reingehen? Also ich meine.
Also ich sag, meine Argumente für Synchro sind immer ein paar andere, weil wenn die Synchro besser ist als das Original, dann eigentlich vielleicht nur, weil das Original schlecht ist. Also
ja,
weil
kann natürlich
zum
sein.
Beispiel, also jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, ich spreche irgendein Supermodel in einem Actionfilm, ja, und dann sieht sie vielleicht wahnsinnig gut aus, aber kann halt nicht unbedingt wahnsinnig gut schauspielen. Mhm. Da kann man dann halt in der Synchro doch nochmal was rausschlagen, zum Beispiel. Aber so im Normalfall glaube ich, dass ich dem Original nie gerecht werden kann wirklich, sondern dass ich nur mein Bestes geben kann, das möglichst verlustfrei zu übertragen. Und mein Argument für Synchro sind eigentlich meistens eher, dass ich denke, dass teilweise was verloren geht, wenn du zum Beispiel die Sprache nicht sprichst, weil es wird ja nun mal nicht nur in Amerika produziert.
Ja. Ja klar, okay, dann ist.
Wenn, also ich bin zum Beispiel sehr spezialisiert so auf französisches Arthouse, mache ich sehr viel. Oder auch asiatischen Film. Und da gehen einfach durch Untertitel unglaublich viel verloren. Also man hat kaum die Möglichkeit, Sprachwitz zu übertragen, zum Beispiel, mhm, wofür man dann in einer Übersetzung und in einer Synchro vielleicht eine Entsprechung finden kann. Und mein größtes Beispiel dafür, dass es Synchros braucht, ist Willkommen bei den Sties, falls ihr den gesehen habt.
Nie gesehen.
Das ist der erfolgreichste französische Film aller Zeiten, soweit ich weiß sogar.
Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der ziemlich erfolgreich ist, ja.
Da geht's nämlich um so einen bestimmten Dialekt, der schon kaum noch französisch ist, also, mhm, den die Leute halt echt nicht verstehen und wo jemand dazukommt und sich dem so anpasst und so eine Entschleunigung erlebt, so auf dem Land. Und eigentlich der ganze Film funktioniert über diesen Sprachwitz.
Okay.
Und das ist natürlich nicht zu übertragen, das kannst du mit Untertiteln nicht machen.
Ja.
Und der Film hat wirklich nur außerhalb von Frankreich gezeigt werden können, weil die Regisseurin, die eine Kollegin ist, die ich sehr, sehr schätze, hat tatsächlich einen neuen Dialekt erfunden. Weil es natürlich albern gewesen wäre, da jetzt eine deutsche Entsprechung also für zu suchen.
Die Synchronregisseurin.
Die Synchronregisseurin, ah, genau. Nein, auch das wäre keine Entsprechung gewesen, weil einfach... Du kannst nicht einfach behaupten, das seien jetzt Ostfriesen oder so.
Das wäre ja albern gewesen. Wenn in der Synchro dann so getan wird, als ob die jetzt aus Bayern wären, genau, weil sie da aus Texas kommen und
genau,
so.
Genau, das finde ich auch ganz furchtbar. Ja. Das ist irgendwie, Und sie hatte auf jeden Fall mit Linguisten zusammen dort eine eigene Sprache entwickelt und es war wirklich teilweise so, dass ich
Klingonisch.
dass ich dann mich mit Leuten über den Film unterhalten habe und wir uns totgelacht haben noch, wenn man noch mal so eine Szene irgendwie zusammen durchgeht und er zitiert es auf Französisch und ich auf Deutsch und wir lachen über die gleichen Witze und es hat halt total funktioniert. Und es wäre halt ohne so eine tolle Synchro in keinem anderen Land der Welt außer Frankreich zu zeigen gewesen. Und da gibt's halt die schöne Legende, dass der bei der Deutschlandpremiere der französische Regisseur da war und hat die ganze Zeit, sie hat den Produzenten am Telefon gehabt und hat so mitgeschnitten quasi und den Produzenten am Telefon, wie das Publikum lacht und hat selber gar nicht verstanden, wie es funktioniert. Er spricht auch kein Deutsch. Und
ist verhaftet worden wegen
Urheberrechts. Wegen seinem eigenen Film. Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber wo halt so, ne?
Aber ja, der Witz war gut.
Nee, aber so, wo er selber ganz fasziniert davon war, dass sein Film funktioniert und sich das selbst eigentlich nicht wirklich erklären konnte.
Ja, das ist... Aber früher ist da auch mehr gemacht worden, oder? Mit so Anpassungen an so Filmen. Also ich weiß noch so, also ich habe bei Büchern ist mir das aufgefallen, als ich es gelesen habe, was ich leider nicht so gut fand, dieses berühmte Schöne neue Welt von Huxley. Da sind ja auch die Ortschaften angepasst. Also es spielt ja in einer deutschen Variante komplett in Berlin und sowas. Und ich weiß noch, dass so bei alten Disney-Filmen das dann auch so, wobei das machen sie jetzt wieder. Kann das sein, dass Pixar das wieder macht, dass wenn ein Buch aufgeklappt wird, dass dann das Cover auch auf Deutsch war und sowas, also dass dann auch so Szenen offensichtlich nachgemalt worden sind und sowas.
Was ich total krass fand, als ich mal in Spanien war, in Madrid, dann so Filmplakate gesehen haben, da haben die tatsächlich die Namen der Schauspieler übersetzt. Also die Eigennamen.
Na, im Russischen hast du keine andere Chance.
Total krass, oder?
Das war ja früher hier auch üblich.
Dass du den Namen
angepasst hast. Ich glaube, Deutsch ist eine der wenigen Sprachen, wo das nicht passiert. Ich meine, im Englischen sind die natürlich auch gnadenlos.
Aber ich meine, Eigennamen sind Eigennamen. Du heißt halt irgendwie und du heißt nicht.
Ja, du heißt zum Beispiel Michael Jackson in Frankreich.
Ja.
Michael Jackson. Michael Jackson.
Ja, okay, da ist das ja irgendwie, kann man ja so oder so aussprechen. Aber bei Michael ist das ja sowieso, das wird ein und dieselbe so geschrieben, ja, da spricht man halt Michael aus oder Michael oder.
Im Russisch wird es halt anders geschrieben.
Genau. Okay, ja, ja. Aber auf jeden Fall, aber.
Also bei Animes ist es zum Beispiel total üblich.
Ja, das ist gar so. Keine Chance.
Naja, doch, na doch, inzwischen.
Bei Animes sind doch gar keine Schauspieler.
Ja, gut, okay. Also, aber inzwischen ist das so, dass da die Fans auch nicht mehr so mit einverstanden sind und da ganz viel Einfluss drauf nehmen, dass das Anime in Deutschland so gezeigt wird, wie es im Original gedacht war. Weil da oft ohne Ende entschärft wird, weil die in Japan sind die gar nicht für Kinder ausgelegt, aber wenn man hier irgendwie denkt, Trickfilm Kinder, wird dann einfach dort gnadenlos zensiert, rausgeschnitten, Blut wegretuschiert und so weiter und so fort. Und halt irgendwie englische Namen gefunden, weil die japanischen Namen kann ja eh sich keiner merken und unterscheiden und so. Und es ändert sich auch erst so langsam.
Aber ich meine, das ist interessant, weil, was würdest du denn sagen, hat Synchronisation noch die große Zukunft, die es jetzt als Gegenwart hat? Oder glaubst du, dass das eher auch so ein zurückgehender Bereich ist?
Ja, das ist noch so ein bisschen so ein Scheideweg, denke ich. Zurzeit, wie gesagt, haben wir das Problem, dass es da so ein Dumping gibt, aber produziert wird nicht weniger, sondern eher mehr. Es wird halt billiger produziert, aber es wird eigentlich zurzeit noch eher mehr produziert als vorher. Und
es gibt einfach mehr, was synchronisiert wird.
Genau. Ich denke aber, dass das sein könnte, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Es gibt ja auch einige, die das sogar meinen, das sei sogar kulturell zu befürworten, wenn man halt im Fernsehen endlich mal die Serien vielleicht ein paar Monate früher zeigt, aber dann eben mit Untertiteln.
Ja.
Ich glaube, wenn das hängt auch schon ein bisschen von unserer Branche ab. Also wenn man da nicht irgendwie so langsam mal wieder mehr auf Qualität setzt. Und ich ärgere mich zum Beispiel, dass bei Sachen wie animierte Filme und so, wo eine Synchro ja dann tatsächlich einen anderen Stellenwert hat, weil ich nicht nur mich einem Schauspieler anpasse, sondern selber viel mehr Gestaltungsspielraum habe und das eigentlich erst dadurch ein lebendiges Gesicht bekommt durch die Stimme.
Wo ja auch gerne eigentlich mal wirklich berühmte Stars gebucht werden.
Das ist, ja, genau. Und das ist das, wo ich mich dann eben, wo ich mich dann halt echt manchmal ärgere. Also da kriegt dann also irgendjemanden, Thomas Gottschalk, eine 40-fache Gage von mir oder so. Und statt dass man irgendwie sich darauf, dass man Leute aufbaut und dass man das tatsächlich lernt und sich die Zeit nimmt, Leuten das beizubringen und Nachwuchs zu fördern und so, mhm. sondern dass da irgendwie entweder nur die Fließbandarbeit durchläuft oder man irgendwie ein Bild von Tokyo Hotel oder sowas nimmt.
Naja, aber das ist ja im Englischen durchaus ähnlich. Also da gibt es wahrscheinlich gar keine Sprecher, oder? Gibt es Englische, also wahrscheinlich dreieinhalb Synchronsprecher, aber.
Also, ja. Also im Englischen ist es ja, die Amis machen das ja so, wenn ein Film in Europa, ein europäischer Film gut ist, dann wird der nicht synchronisiert, sondern komplett neu, ja. Ja. komplett neu gedreht.
Das war ja früher auch durchaus in Deutschland so üblich. Da war irgendwie Filme, die dann dreimal direkt auch direkt hintereinander gedreht worden sind in verschiedenen Sprachen und also
ja, ja, aber war halt komplett
ja, ja,
neu
weiß.
Irgendwie
ja, ja.
mit neuen Schauspielern alles neu und so.
Na, es gibt was ich sagen wollte hier von Tom Hanks, eine seiner berühmtesten Rollen habe ich neulich, einen Podcast mit ihm gehört, hier so ein Nerdist hieß der. Das war ganz ganz unterhaltsam, mhm. Offensichtlich ist Tom Hanks ein Schreibmaschinen-Nerd, mhm. zumindest was da behauptet. Und eine seiner berühmtesten Rollen überhaupt, die er jemals gespielt hat. Also er hat so aufgezählt, was er alles gespielt hat. Und ich meine, bei Tom Hanks ist ja nun ganz so Masse. Und er, ja, und Europa wird darauf nie angesprochen. Ja, war kein Wunder, ist Toy Story. Der hat irgendeine Rolle in Toy Story gesprochen.
Ja, er hat Woody gesprochen.
Er hat, ja, also ja, ich hab Toy Story auch nie gesehen.
Gut, aber ganz ehrlich, das bringt doch nun nichts, wenn im Original spricht das halt Tom Hanks. Also müssen wir ja auch irgendeinen Promi nehmen. Nehmen wir mal random Promi, der auf dem Teppich vielleicht gut aussieht. Und weißt du, das ist so.
Ja, wenn's zieht, wenn dadurch mehr Leute ins Kino ziehen, dann bringt Geld schon.
Das ist garantiert nicht so. Also ich glaube, das.
Meinst du nicht?
Nein, das meine ich auf gar. Nein, das glaube ich nicht. Da gibt's auch genug Zahlen, die dagegen sprechen. Ja. Erstens sind diese großen Pixar-Filme und so weiter und die Disney-Filme, sie ziehen sowieso, also ja. Die ziehen von ganz alleine. Und dann denke ich mir halt immer echt bei so einem Familienfilm, wer geht denn da wirklich rein, weil irgendjemand, den die Kinder gar nicht kennen, da die Hauptrolle spricht und meistens verliert es dadurch wirklich arg. Weil das sind ja, wenn das Schauspieler sind, das ist was anderes, ja. Das ist okay. Aber ja, es sind klar. Ja oftmals also, halt tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Promis.
Thomas Gottschalk ist kein Schauspieler. Moment. Zwei Blasen tanken super.
Das schrecklichste Beispiel war wirklich Nena, die mal, Gott, in so einem Film eine Rolle, die ich persönlich das Buch sehr gerne gelesen hatte und so. Und wo ich das ganz furchtbar fand, wo der gesamte Film meiner Meinung nach völlig verloren hat, dadurch, dass man jetzt irgendwie der Meinung war, dort Nena unterbringen
okay, zu müssen. Okay, also wenn man, also ich verstehe es, also ich find's okay, so Schauspielerstars, also ich kann mir jetzt so vorstellen, dass irgendein guter Komiker, also Bully Herbig ist ja, glaube ich, relativ beliebt so als Sprecher auch und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da so ein bisschen Witz hat und ein bisschen eigenen Humor hat und du meintest ja gerade so dieses, dass man gerade bei solchen Sachen nochmal viel mehr selber reinbringen kann, dann kann das auch ein guter Schauspieler kann dann, glaube ich, den Film auch nochmal
besser machen. Otto, der aber Ice Age dann spielt, ne?
Und ja, aber Otto jetzt als guten Schauspieler zu bezeichnen, ich hatte auch den Gedanken, aber es ist...
Das ist genau das, was ich meine. Also ein guter Schauspieler, der kann natürlich von sich selbst, von einem Gestaltungsspielraum reinbringen, aber wird deswegen trotzdem nur der Rolle zuträglich sein, also dem gesamten Dings. Ja. Und wenn du halt irgendwie einen Otto hast, der aus einer Figur immer die... macht.
Ja.
Egal welche Figur das jetzt gerade ist, ob das in Ice Age ist oder in hier dem einen Disney-Film hat er, glaube ich, auch gesprochen. Also wenn das halt immer Otto ist, jede Figur, die macht,
dann
ist es eben, denke ich auch, dann ist es halt dem gesamten Ding nicht zuträglich.
Und aber noch mal zurück zu meiner Frage mit der Zukunft. Also wir haben ja verschiedene mediale Umbrüche, die sicherlich auch Auswirkungen auf dieses Synchrongeschäft haben. Also beispielsweise kann man davon ausgehen, dass das Fernsehen zum Beispiel in Zukunft nicht mehr, also das normale lineare Fernsehen nicht mehr so die Rolle spielen wird in Zukunft, die es momentan noch spielt. Und das ist die eine Sache. Dann gibt es eben diesen Trend, dass die Leute sich halt die Sachen eben angucken und runterladen und dann oft eben, ja, sieht man ja auch an uns, aber wobei wir wahrscheinlich jetzt auch nicht repräsentativ sind, sich dann die Originale dann gleich holen. Sei es tatsächlich auch wegen des zeitlichen Gaps, ja, zu sagen, ja, warum soll ich denn jetzt hier auf meine Serie oder auf meinen Film warten? Den gibt's ja schon auf amerikanischen Diensten, also hole ich ihn mir dort. Und das wird natürlich auch ein Anreiz sein für viele Leute, die jetzt nicht so super Englisch können, dann halt tatsächlich dort einzusteigen und zu sagen so, hey, man muss ja sagen, diese Kenntnis des Englischen und die Verfügbarkeit von englischsprachigen Medien hängen ja auch eng zusammen. Wenn man zum Beispiel mal die Schweden anguckt, die halt einfach, wo es ökonomisch nie einen Sinn gemacht hat, wirklich zu dubben, ja, also zu synchronisieren. Da hast du halt auch ein Volk, das halt
Holländer.
Genau, die halt einfach super gut Englisch sprechen, ja. Weil sie von Anfang an schon als Kinder irgendwie alle Filme auf Englisch gesehen haben und sich englischsprachigen Content gegeben haben, nur mit Untertiteln. Und das heißt mit anderen Worten, ich glaube, dass die Generation, von denen man jetzt heute spricht, diese Millennials oder Digital Natives oder wie man die nennen möchte, die zumindest auf jeden Fall diese Anbindung an englischsprachige Vielfalt, kulturelle Vielfalt haben, dass die auch einen ganz anderen Anreiz haben, zum Beispiel Englisch zu lernen und dann auch auf die deutsche Synchronfassung zu verzichten von Anfang an.
Also da wäre ich, also ich stimmt dir, also wo ich es spannend finde, ist, ich weiß noch, früher in der Schule war das so, dass wenn die Englischlehrer mal einen Film auf Englisch gezeigt haben, weil sie irgendwo aus der Bibliothek ein VHS-Tape auch auf Englisch gekriegt haben.
Das war ja damals.
Das war die totale Seltenheit und schon 5 Jahre später war die DVD einfach verbreitet genug, dass man, okay, dann hat man, also konntest du eigentlich jeden Film ja nehmen, Originaltonspur einschalten, dann hast du es im Original gesehen. Also ich glaube, das hat schon mal sehr viel dafür gesorgt, dass die Leute tendenziell ein bisschen mehr Deutsch, ein bisschen mehr Englisch und originalsprachlich gucken. Aber ich glaube, alles in allem bist du dazu optimistisch. Ich kann unglaublich, also ich krieg das ja so mit, so, also bei Tabula Tabs zum Beispiel, hier bei meiner kleinen App, die vor sich hingammelt, da habe ich habe überhaupt nicht wahnsinnig viel Feedback gekriegt, aber ich habe auch so ein bisschen Feedback gekriegt, so, hä, wieso ist denn das nicht auf Deutsch? Ich kann noch kein Englisch. Und das
gibt es wohl auch noch.
Das gibt, und es gibt auch, ich kriege auch regelmäßig, ich werde auch so gefragt, so auf Twitter werde ich regelmäßig gefragt, du, womit fange ich denn an? Mit iOS-Programmierung, ich würde gerne anfangen. Und dann habe ich da so dieses eine Buch, was ich sage, so iPhone-Programming, hier, Big Nerd Ranch, bla bla bla, guck dir das an, damit habe ich es gemacht, ist ein gutes Buch, kann man machen, hat auch ein guter, ja, hast nicht was auf Deutsch. Und das ist so was, wo man, wenn man...
Würde ich dem auch sagen, so, probier's doch mal mit Golf.
Das ist, aber nee. Also bei sowas, wenn das sind Leute, die in einen, die sich zutrauen, in einen sehr technischen Bereich reinzugehen und die das auch wollen, die dann aber offensichtlich, was Sprachen angeht, nicht so fit sind. Ich glaube, da gibt's echt, das sind mehr als man denkt. Ich kenne auch so.
Aber Moment mal, wir haben jetzt irgendwie so einen komischen Dreh in der Argumentation gehabt, weil zuerst hast du gesagt, das liegt an der Verfügbarkeit.
Jetzt habe ich vergessen,
das. Jetzt hast du was, war das selber.
Ich habe vergessen, dass die ganze Zeit hier noch an allen meckern und dann das Handy nicht ausschalten. Ja, okay.
Also du hast zuerst argumentiert, dass dass es sich wirtschaftlich nicht lohnt, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern zu dubben und dass deswegen die Leute besser Englisch sprechen. Jetzt habt ihr aber gerade umgekehrt argumentiert mit, der Bedarf ist noch zu groß. Und daran ändert sich auch erstmal nichts durch die neuen Medien, weil auch Leute, die das sehr aktiv nutzen, nicht eine Bereitschaft haben, das zu lernen. Wenn sich die Branche weiter so beerdigt, wie sie selbst beerdigt, wie sie das zurzeit tut, dann ist vielleicht dann irgendwann das Angebot nicht mehr da. Und dann wird man sehen, wie die User damit umgehen. Also ich glaube, dass da halt so an beiden Seiten gerade eine...
Genau, das ist so eine selbstverstärkende Spirale im Grunde genommen. Ne?
Also ich könnte mir auch...
Ja, okay, du hast halt irgendwie ganz viele Leute, die haben halt Zugang zum Internet und sie können die aktuellen Filme jetzt sofort sehen in Englisch oder halt warten, bis sie irgendwann in der deutschen Synchro erschienen sind. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein ziemlicher Anreiz für ganz viele Leute zu sagen, so scheiß auf die Synchro. Ich, selbst für Leute, die es jetzt noch nicht so richtig gut drauf haben, zu sagen so, ach scheiß auf die Synchro, dann fange ich jetzt lieber an und gucke jetzt immer meine Filme auf Englisch.
Ja, also ich glaube aber...
Ganz ehrlich, also das ist jetzt meine Privatempirie. Ich habe da natürlich keine Leihdaten zu, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Generation schon irgendwie so 5 bis 10 Jahre unter uns.
Ja.
Im Schnitt.
Wie alt bist du?
Ich bin 35.
48.
Ich hab das Gefühl, dass die im Schnitt sehr, sehr viel besser sprechen, Englisch sprechen als unsere Generation. Und ich glaube, das liegt wirklich daran. Als ich damals zur Schule gegangen bin, ne, war Englisch, das war natürlich ist eine lebendige Sprache. Ich wusste, da drüben gibt's England und da gibt's Amerika und da reden die so, ne? Und ich war auch sogar schon mal da und hab das dann irgendwie im Urlaub gesehen, dass die so reden, ja. Aber die Möglichkeit, wirklich englischsprachige Medien zu konsumieren, die waren eher begrenzt. Und unser Englischlehrer hat uns immer versucht zu ermutigen, dass wir uns die Times abonnieren oder so etwas. Hm. Das haben dann sogar so ein, zwei Leute aus der Klasse gemacht, was aber auch schon wieder komplizierter Bullshit ist und so. Und also mit englischsprachigen Medien kommt man einfach nicht konfrontiert. Das macht natürlich Dinge im Kopf. Das ist natürlich, dann bleibt für dich Englisch immer noch irgendwie so ein abstraktes Fach, so dass man halt irgendwie vielleicht mal irgendwann gebrauchen kann. Wenn du heutzutage Englisch lernst in der Schule als Kind, dann weißt du ganz sofort, dann kennst du die Einsatzzwecke, dann weißt du, ach, das ist diese Sprache, wo ich halt, wenn ich zwei Links weiterklicke, auch schon sowieso drauf bin. Das sind die Texte, die ich nicht verstehe. Das sind die Filme, das ist die Sprache, die meine ganzen Stars halt in den ganzen Filmen reden, die mein großer Bruder guckt und so. Das ist halt, du hast sofort einen Zugang und du lernst dann, glaube ich, auch ganz anders Englisch auch. Ne?
Ich glaube, es gibt solche Leute, ohne Frage, ich glaube, es wird da einfach eine Spaltung geben. Es wird Leute geben, die einfach viel leichteren Zugang haben zu Englisch, die auch, also für mich ist es persönlich, ich würde sagen, die Hälfte von dem, was ich lese, ist auf Englisch. Ich würde sagen, fast 100% von dem, was ich so an Filmen schaue, ist auf Englisch. Also mein Medienkonsum ist unglaublich englischsprachig geworden. Und das wäre vor 10, 15 Jahren einfach schlicht und ergreifend noch nicht möglich gewesen. Ja. Es gibt aber auch darüber hinaus sehr, sehr viele Leute, die Facebook nicht mehr bedienen können, wenn es ihnen jemand auf Englisch einstellen würde. Es gibt einfach viele Leute, die das komplett ignorieren und die sagen, ich möchte das auf Deutsch haben und was nicht auf Deutsch ist, das benutze ich nicht und das nehme ich nicht. Und ich glaube,
die Kulturpessimisten nicht, wir verlernen einfach alle Sprachen so und das wird so eine, es gibt so dann internationale Begrifflichkeiten, die man so verwendet, die dann aber auch eben nicht mehr scharf abzugrenzen sind und immer schwammiger werden und unser Vokabular wird insgesamt immer kleiner.
Hä?
Ja, ja.
ja, keine Ahnung. Sagt bestimmt irgendwer.
Also sowas höre ich mir immer an. Also ich habe hier mit solchen Leuten tatsächlich noch zu tun.
Dafür, dass das Deutsch jetzt irgendwie kaputt ist oder so. Oder?
Ja, dann, also alles. Ja, ja, ja.
Also bei Mobile Max Huckel neulich beschimpft worden in den Kommentaren, dass er, wieso er denn da anfängt, mit englischen Begriffen um sich zu werfen. Mhm. Keine Ahnung warum. Und ich habe neulich was getwittert, was wirklich ein rein technisches Ding war. Und das war halt auch 50% Englisch aufgrund dessen der Fach, also es war Deutsch, aber halt mit englischen Fachbegriffen.
Ach, ja, dieser Typ, der war auch ganz großartig, ja, ja.
Das war, ich wollte halt wirklich eine Lösung für ein ganz konkretes
Problem. Das war aber auch vor allem eine extrem technische Sprache.
Total, also, natürlich.
Matthias Richel hätte noch irgendwas.
Matthias Richel und Oetting hier haben beide so irgendwie so sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass sie natürlich kein Wort verstanden haben von dem, was ich gesagt habe, was auch gar nicht mein Ziel war, aber eben dann auch so ein bisschen so, mach das doch mal auf Deutsch. Nee.
Aber war da nicht irgendwie vor der Republika 2011 oder so danach irgendwie so ein Blogpost von so einem Typen, der so irgendwie umgesattelt hatte vom SEO zum Social Media Berater oder so etwas und dann auf der Republika war und fand das alles ganz schrecklich, weil da waren ja Vorträge auf Englisch und das kann man ja gar nicht verstehen und so. Und dann haben sich immer alle über den lustig gemacht.
Ja, das können wir auch weiterhin machen.
Mach mal Licht an.
Mal Licht anmachen, ja, das kann ich gerne machen. Wir können auch, da hinten ist noch eine kleine Lampe, aber ich kann auch das große hier an. Also, schön.
Besser, oder?
Wollen wir vielleicht noch einen Adventskranz anmachen? Müsste ich nur rüberholen, aber ist ja noch gar nicht.
Wir machen noch mal eine Weihnachtssendung, oder?
Wir machen, ja, ja.
Wir beide, mal. Nur wir beide.
Und sollten wir probieren, auf jeden Fall hinzukriegen, bestimmt.
Ja, lass es mal
probieren. Was haben wir noch so an...
Genau, das war synchron und dann haben wir jetzt hier noch aber ganz viele
andere Themen. Jemand im Chat meint, Psocam.
Genau. Wir waren ja eigentlich noch bei der Vorstellung.
Wir sind
noch bei der Vorstellung.
Das geht jetzt.
Was?
Der meinte, dass er fast alles auf Englisch guckt mit 17 und aber in meiner Stufe, 12. Klasse Gymnasium, bin ich eine Riesenausnahme. Aha. Klar sprechen die Leute ein verhältnismäßig gutes Englisch, aber die meisten schauen doch lieber auf Deutsch.
Siehst du, Filterbubble.
Oh, jetzt hier noch jemand, auch 17, auch 12. Klasse, sehr viele Gymnasiasten oder
so. Ja, viele 17-Jährige.
Meinte, es ist genauso.
Okay, ja. Wahrscheinlich sagen das alle diese 17-jährigen Gymnasiasten.
Dass sie alle
ich bin der Einzige.
Genau. Alle anderen können das nämlich gar nicht.
Also, Hapag-Lloyd meint, Was hältst du, Anne, von Christoph Maria Herbst? Ist das jetzt irgendein Insider, den ich nicht verstehe?
Christoph Maria Herbst, das ist der Stromberg.
Ja, ich kenne den Schauspieler
auch. Und der synchronisiert eben auch relativ viel.
Ach so.
Und von dem halte ich nämlich sehr viel. Das ist für mich so ein Positivbeispiel von so Leuten, die durchaus besetzt werden, weil sie prominent sind.
Ja.
Der aber ist einfach ein fantastischer Schauspieler. Also der macht zum Beispiel nicht überall den Stromberg, sondern den wirst du unter Umständen gar nicht erkennen, wenn der irgendwas synchronisiert, weil er eben sehr flexibel und anpassungsfähig ist und sehr genau an Figuren arbeitet und so. Also von dem halte ich viel, den schätze ich doch sehr.
Also das ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe jetzt hier Sherlock, habt ihr vielleicht auch geguckt, diese BBC-Serie. Mhm. Und der Watson, der spielt ja jetzt in Der Hobbit die Hauptrolle.
Ach, da ist das okay.
Genau. Und
der kam mir immer schon so Hobbit-mäßig vor, aber ja.
Und ich fand den in Sherlock, finde ich den sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich da so ein paar Ausschnitte aus Der Hobbit gesehen und ich habe ihn im Colbert Report diese Woche ist komplett alles auf Der kleine Hobbit ausgerichtet und da war der auch zu Gast und dann fiel mir plötzlich auf, Moment mal, eigentlich macht er offensichtlich in Sherlock nichts anderes als die ganze Zeit sich selber spielen, also weil die Gesten sind halt sehr, sehr ähnlich, aber nur aufgrund dessen schafft man es natürlich auch, sich so eine Marke aufzubauen, die übers Aussehen hinausgeht, weil man doch immer wieder der erkennbare gleiche Typ ist. Das erhöht ja
wahrscheinlich. Sagt ja Hugh Grant von sich, ne, dass er überhaupt nicht Schauspieler, sondern dass er halt einfach ist, wie er ist und dass die Leute das gut finden.
Ja, und das macht ihn dann auch total erfolgreich wahrscheinlich, weil sie ihn halt immer wieder erkennen und darum wird er auch immer wieder besetzt, weil die Leute ihn schon kennen und führt das vielleicht dazu, dass wenn man ein guter Schauspieler ist, dass man nicht so viel Geld verdient.
Weiß ich nicht, es gibt glaube ich solche und solche, oder?
Ja, da gibt es solche und solche. Also ich halte davon jetzt auch nicht so viel. Man darf ja auch nicht vergessen, die Promis sind ja nicht unbedingt die Riege der Schauspieler, die da die meiste Arbeit leisten. Das ist ja nun wirklich nur ein winziger Teil der ganzen Branche. Und ich glaube eigentlich, dass zu einem guten Schauspieler dazugehört, dass man so ein bisschen sein Privatleben rauslässt und damit vielleicht am besten auch nicht so sehr viel hausieren geht, weil ich glaube, es ist den Rollen nicht so wirklich zuträglich, wenn du immer sagst, ach, das ist der und der Schauspieler, den ich gerade die ganze Zeit sehe und eben nicht das schaffe, nur die Figur zu sehen und nicht mehr den sondern immer nur den Schauspieler. Aber das gehört natürlich zu diesem Promi-Faktor, ja.
Gut.
Gut, aber jetzt
du warst jetzt bei der Vorstellung noch.
Strich, ja genau, lass uns mal so einen Strich jetzt mal unter das Synchron sprechen.
War ja auf jeden Fall schon mal ein ergiebiges Thema.
Das war ein gutes Thema auf jeden Fall. Ist ja auch echt sehr spannend.
Fast verstanden.
Aber Anne ist ja noch so viel mehr.
Okay.
Anne ist zum Beispiel...
Alles nur halbherzig.
Anne ist zum Beispiel Politikerin und Piratin gleichzeitig.
Oh. Schließt sich das nicht gegenseitig aus?
Ja, das glaubt man immer. Aber manchmal, es gibt sogar tatsächlich Piraten, die nicht nur pöbeln, sondern auch Politik machen. Die sind dann aber meistens in Regionalparlamenten. Und so ist Anne, nämlich sie macht Politik in Neukölln im BVV und gibt dem Buschkowski da Kontra. Buschkowski, muss man dazu sagen, ist die Neuköllner Reinkarnation des Sarrazin. Und
umgekehrt, darauf legt Sarrazin ja Wert. Buschkowski war sein Wegbereiter.
Ah ja, genau. Es ist
oh Gott.
Es ist praktisch.
Ich bin dein Vater quasi. Also,
so, genau, oh ja. Gott.
Also Buschkowski ist praktisch der Hindenburg. Nein, ist egal.
Sarrazin. Nein.
Nein, Buschkowski ist auch SPD-Politiker.
Hitler-Vergleiche für 300.
Buschkowski ist
Hitler-Vergleich im Podcast und ich habe ihn nicht gebracht. Ja, ich lasse Hitler-Vergleiche machen. Pirat 2.0.
Ich lasse Hitler vergleichen.
Okay, gut, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Okay, also auch Buschkowski ist SPD-Politiker, auch Buschkowski kommt aus der Berliner Politik, auch Buschkowski hat eine sehr, sehr starke Meinung gegenüber unseren ausländischen Mitbürgern oder Bürgern mit Migrationshintergrund. Und auch Buschkowski hat jetzt sein Buch nachgereicht, in dem er über dieses Thema entsprechend
pöbelt.
Und mit diesen Menschen muss sich die arme Anne fast, naja, also auf jeden Fall jede Woche auseinandersetzen. Wie oft musst du dich da auseinandersetzen?
Na, und erst in der SPD, das meint ja gerade noch jemand.
Habe ich schon gesagt,
ja. Ja, aber wie halt auch Sarrazin, ne?
Genau.
Genau, Sarrazin hat auch eine ordentliche Spende für seinen Wahlkampf rüberwachsen lassen.
Na, das hör mal.
Ich bin da, BVV ist immer nur einmal im Monat, aber da wir ja eine recht kleine Fraktion sind, hat halt jeder ziemlich viele Ausschüsse zu besetzen. Also ich bin in 4 Ausschüssen, einem Beirat und dann halt noch BVV. Also sind das so, und dann noch Fraktionssitzungen und so weiter, so sind das so die Woche so 3 Sitzungen.
Oh, das ist ja schon ein Halbtagsjob praktisch, ja?
Ja.
Das ist krass, ja. Und und da geht's immer um, also die momentanen Verhältnisse, hattest du vorhin schon erzählt, uns off the record, dass dort eine CDU, SPD, irgendwie 3/4 Mehrheit mehr oder weniger regiert.
Mhm.
Und ihr dort nur als Opposition ein bisschen
Demokratie
rumärgern, ein bisschen rumtrollen könnt.
Ja, genau. Also man denkt eigentlich, gerade in den Ausschüssen, wo nun wirklich jetzt kein Medieninteresse besteht, wer interessiert sich schon für so Bezirkspolitik und dann noch irgendwie in einem Fachausschuss, dass man dort vielleicht bisschen mehr über Themen reden könnte und dann vielleicht auch mal die Chance hat, dass gute Ideen positiv aufgenommen werden. Aber da hat man so gut wie gar keine Chance, ehrlich gesagt. Weil wenn die SPD hat halt alleine, fehlt ihr nur ein einziger Sitz zur absoluten Mehrheit. Da gibt es das Gerücht, dass Buschkowski am Wahlabend, obwohl dieses Ergebnis ja viel besser ist als gedacht, darüber noch getobt hat, dass er so dachte, ach Mist, fast hätten wir eine absolute Mehrheit gehabt. Jetzt müssen wir ja doch irgendwo werben für unsere Inhalte. Oder uns für unsere Verwaltung rechtfertigen. Aber deswegen haben wir es natürlich schwer, wenn da CDU und SPD immer zusammen, immer gleich abstimmen, ist das natürlich kaum aufzubrechen. Ja.
Hat man gar keine Chance wahrscheinlich, nicht mehr greifend ist das.
Doch. Also man hat zum Beispiel die Chance, dass man irgendwie Themen anstößt und die das dann mit Scheinargumenten wegreden und es dann selber machen und als ihre Idee verkaufen.
Ah, okay.
Die Chance hat man zum Beispiel. Mhm. Hat man trotzdem was gemacht. Mhm. Kann man sich halt nicht auf die Fahnen schreiben, aber das ist so zum Beispiel die eine Variante, die funktionieren kann. Oder man versucht eben zumindest Dinge, die SPD oder die CDU auf die Wege bringen, zumindest mit sinnvollen Änderungsanträgen nochmal, so dass sie sozusagen den Antrag behalten, aber dann Änderungsvorschläge mit aufnehmen. Das funktioniert eben auch manchmal noch. Und da wir zu Anfang mehrmals gezeigt haben, dass wir nicht in die Fundamentalopposition gehen wollen, sondern dass man mit uns ab und durchaus auch über strittige Fragen reden kann und wir auch bereit sind, unbequeme Entscheidungen mitzutragen, hoffe ich immer noch darauf, dass das so Stück für Stück funktioniert.
Okay.
Ja, aber wenn nicht, dann hat man immer noch die Möglichkeit, böse rumzutrollen.
Und sind da schon Trollereien gelungen?
Die trollen ja auch derb zurück. Also so ein Beispiel irgendwie, ja, jetzt sitzen die da plötzlich alle, ist da so eine Fraktion, die sitzen die ganze Zeit mit Laptops da. Und dann protokollieren die ganze Zeit, ja, und da gibt's ja keine offiziellen Wortprotokolle oder so.
Mhm.
Und dann protokollieren wir die öffentlichen Sitzungen. Das ist ja schon mal, da muss man ja plötzlich aufpassen, was man sagt.
Das ist ja krass.
Und was machen sie? Sie verbieten uns einfach im gesamten Haus die Kabel.
Kabel?
Ja, Kabelverbot.
Also was? So Stromkabel?
Ja, ja, die haben dann ein Stromkabelverbot auf die Wege gebracht, wegen was? Unfallgefahr und so, ja.
Wegen Unfallgefahr?
Wegen Unfallgefahr. Ist auch dann auch ganz direkt, ganz zufällig dann direkt, als wir dann uns, wir haben uns erst nicht dran gehalten, weil wir einfach wirklich dachten, ey, komm, das kann jetzt nicht deren Ernst
also
sein.
Also das ist jetzt nicht nur auf den Weg gebracht, sondern es ist offiziell.
Ja, 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 im Haus, das könnt ihr ja einfach so von der Verwaltung her quasi machen.
Ja.
Und da haben wir noch zu Anfang gesagt, ja, mein Gott, das werden die jetzt nicht so streng durchsetzen und zumindest irgendwie in den Ausschüssen, wo du nicht im Sitzungssaal bist, sondern halt in einem kleinen Raum.
Aber in den Ausschüssen, da muss man doch auch gearbeitet werden, da muss man doch irgendwie, was haben die, sitzen die da am Tisch und reden frei oder?
Ja, die haben halt Aktenordner vor sich. Wie,
ernsthaft?
Also ich meine, ja, natürlich, ja, tatsächlich.
Und also, euch verbieten sie dann, also nicht nur, dass sie zu doof sind, einen Laptop zu bedienen, sondern sie verbieten euch dann noch, sinnvoll damit zu arbeiten.
Ja, genau. Und das sind dann halt irgendwie, und dann haben wir dann versucht, also zuerst haben wir das nicht wirklich ernst genommen, weil wir halt dachten so, ja, mein Gott, wir werden ja jetzt nicht irgendwie jedes Mal was sagen, glaube ich nicht. Und dann stolperte in einem Ausschuss prompt versehentlich ein SPD-Politiker über ein Kabel.
Oh mein Gott, und
ja. Und dann hieß es, sehen Sie, was passieren kann, und das können wir nicht verantworten.
Naja, könnte man doch auch einfach die Steckdosen an Stellen anbringen, wo sie, damit man nicht drüber stolpert.
Ja, ich finde ja irgendwie, wir sollten.
Das war ja das. Wir sollten uns.
Wir sollten SPD-Politiker mit Kabeln austauschen. Ich glaube, das.
das wäre effektiver.
Ja.
Hier kann man nicht auch über SPD, genau, kann man nicht über SPD und CDU-Abgeordnete stolpern, wenn die da sich im Abgeordneten. Hoppla, sehen Sie, da bin ich schon wieder über einen SPD-Abgeordneten gestolpert. Das ist so eine Gefahr.
Ein solches Sicherheitsrisiko, das können
mein
wir nicht.
Mein Kabel ist über einen SPD-Politiker.
Aber sorry, das ist doch wirklich. Also man kann darüber natürlich lachen, aber das ist doch wirklich Verhinderung von Arbeit, für die ihr gewählt worden seid.
Das sehe ich ziemlich ähnlich.
Also und das halt könnte man doch auch mit einem bisschen, wenn man schon nicht unbedingt bauliche Maßnahmen vornehmen will und da überall die Steckdosen neu verlegen will, was man vielleicht ja mit Budgetfragen noch irgendwie klären könnte. Wobei Strom an Arbeitsplätzen ist jetzt durchaus was glaube ich, auch in Zukunft noch so sinnvoll sein könnte. Aber das ist doch wirklich ein Problem, was man mit ein bisschen Gaffertape lösen kann.
Ja, nee, das ist ja nicht, das ist nun, wer nimmt denn so ein Gaffertipp, wer nimmt denn das ab, ob das danach unfallfrei ist, ja?
Der Hausmeister im Zweifelsfall. Also wer auch immer, also es ist doch.
Also keine Ahnung, wir sind da immer noch dran, wir sind da.
Kann man da nicht gegen klagen?
Zur Zeit bin ich eigentlich eher so der Meinung, dass ich solchen Trollereien eher stoisch entgegentrete, weil ich mir halt irgendwie denke, gut, ich versuch's noch auf der sachlichen, inhaltlichen Ebene und ich habe meine Trollereien auch in der Hinterhand. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, wüsste ich auch ganz genau, was okay. Ich dann so tue.
Aber eigentlich ist es ja wirklich ein erbärmlicher Zustand.
Ja, das ist richtig. Vor allem die Begründung war noch, wir werden jetzt sowieso den großen Sitzungssaal, man muss dazu sagen, das Rathaus Neukölln ist sehr, sehr schön.
Ja.
Also sehr viel schöner als andere Rathäuser. Das hat so einen Sitzungssaal, so einen hohen mit Rängen oben, wo dann die Bürger sitzen und auf die Verordneten runtergucken können und so. Also es ist ganz nett. Und das wird jetzt alles restauriert, weil es muss sowieso offenbar instand gesetzt werden, um dem Denkmalschutz zu entsprechen. Das heißt, es wird gleichzeitig auch modernisiert.
Mhm.
Und da sagten wir, naja gut, das ist doch die perfekte Gelegenheit, dass man eine Stromversorgung an den Plätzen bekommt.
Ja, okay.
Und da hieß es dann, nee, weil selbst wenn man Kabeltunnel baut,
ja. Die
man so verschließen kann, ne, so ja, ganz ja, normal ja. So, wären immer noch ein Sicherheitsrisiko, weil zweimal im Jahr wird das ja als Tanzsaal genutzt. Zum Beispiel, wenn die Narren das Rathaus stürmen, was ja offenbar so eine rheinländische Tradition ist, oder was? Ich kenne mich ja damit nicht aus.
Ja,
ich weiß auch nicht, was
die Kölner da immer mit ihrem Rheinland.
Ich weiß auch nicht, was die, von da drüben irgendwie hier zu. Nein, aber
Neukölln,
das war dann
aus dem Neurheinland.
Das war dann der Grund, warum das mit den Kabelschächten zum Beispiel auch nicht geht.
Also jetzt wird gerade das Neuköllner Rathaus saniert und es wird diese Grundtechnologie. Strom?
Ja, genau.
diese Brückentechnologie, genau. Die bestimmt auch wieder weggehen wird nicht eingebaut, weil man ansonsten ja den Piraten eventuell damit einen Gefallen tun könnte und sie ihre Arbeit
besser machen. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt nicht so gesagt.
Ja.
Ja, aber irgendwelche Argumente findet man offenbar immer. Und das Lustigste war noch, dass ich sitze im Verwaltungsausschuss, wo solche Sachen eigentlich alles, was wir auch an technischen Neuerungen irgendwie anregen und so, läuft alles über den Verwaltungsausschuss. Dem halt Buschkowski dann auch vorsitzt. Und da warb er dann und dachte, er kann da bei mir ganz toll punkten für Abstimmungstools, also für Abstimmungscomputer. So.
Ja.
Also das geht ja hier mit dem Wahlcomputer, genau. Mhm. Man meinte, ja, Frau Hemm, Sie sitzen ja auch im Vorstand, also ich sitze dann auch oben und erteile das Wort und schimpfe mit den Leuten und so, ne? Da bin ich jetzt, das mache ich halt auch noch.
Kann man sich auch so angucken.
Oh, das will ich auch gerne sehen.
Ja, na klar, könnte vorbeikommen, ja. Und wir sitzen da halt mit Schachuhren, ne, um die Redezeit zu kontrollieren.
Ja.
Und ich hab so, ja, Herr Buschkowski, ich hätte lieber dass ich irgendwie auf die Schachuhren, mein Gott, dann mache ich das halt mit Schachuhren, das stört mich auch nicht. Aber ihm war dann offenbar wichtiger, dass man da Wahlcomputer einbaut, statt irgendwie die Verordneten mit Strom zu versorgen.
Hat Ihnen jemand gesagt, dass diese Wahlcomputer eventuell Strom brauchen könnten? Und wenn die dann am jeweiligen Abstimmungsplatz, wo die Person sitzt, installiert sind. Dann
ja, vielleicht muss man dann trotzdem immer nach vorne gehen, aber man muss dann nur noch einen Knopf drücken.
Ach so.
Das wäre doch auch eine Variante. Nee, keine Ahnung, wie Sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Aber gut, das hat ja mit der eigentlichen Politik nicht wirklich was zu tun.
Naja, aber es ist schon, es spricht ja schon so ein bisschen Bände.
Ja, also es ist, das ist halt dieses Klein-Klein von so, ja. Das Parlament ist ja quasi nur der Verwaltung beigestellt. Wir haben ja nicht wirklich, wir gehören ja eigentlich nicht wirklich zur Legislative.
Also wie ist denn das jetzt so? Als ich habe irgendwann mal mit 18, 19 mal drüber, auch eigentlich könnte man sich ja mal so treu doof in so ein Parlament wählen lassen, so auf Lokalebene, sind ja wahrscheinlich will das eh keiner machen, so über Straßenlaternen entscheiden oder sowas, und da braucht man sich wahrscheinlich nur für irgendeine Partei aufstellen zu lassen, und die sind glücklich, wenn überhaupt jemand doof genug ist, sich da rein wählen zu lassen. Ist das so, oder sind diese Plätze tatsächlich umkämpft?
Also erstens mal muss ich jetzt mal sagen, ich finde Neukölln ja echt sehr spannend, und es sind ja nicht nur die Straßenlaternen. Also wir haben ja nun wirklich große Probleme, die man teilweise nicht auf der Kommunalebene lösen kann, aber die dort trotzdem diskutiert werden müssen, damit man eben Druck auf den Senat macht oder was weiß ich. Also ich finde es politisch schon mal gar nicht so uninteressant. Und dann gibt es dort so meiner Meinung nach zwei Arten von Kommunalpolitikern. Die einen sind die, die das so als erste Ebene auf der Karriereleiter in der Politik sehen und die dann eben besonders dadurch auffallen, dass sie sehr gut und reißerisch und populistisch reden können und dann da auch gerne mal Bundesthemen verkaufen, weil man weiß, so, ne, dass sie irgendwie, und die dann eben auch sehr spezifisch Parteipolitik machen, weil muss dir dann deiner Partei gefallen, um da irgendwie weiterzukommen. Und dann gibt's die anderen, die das jahrzehntelang machen und wahrscheinlich auch zu unbequem wären, um irgendwo anders auf eine andere Ebene aufzusteigen und dann aber dort sich so richtig festsetzen und dann eben auch dort so ein Mackertum haben, weiter komme ich nicht, aber hier bin ich der König. Mhm. Also so wie Buschkowski und so eine ganze Riege von seiner Generation eben.
Also wie man das so aus Firmen auch so kennt, so dieser Typ, der da schon seit 20 Jahren am selben Platz sitzt und zwar eigentlich nichts kann, aber so richtig will ihn auch niemand weghaben.
Genau, weil wir auch nicht der Königsmörder sein und so. Und
muss ja gar nicht der König sein, kann ja auch irgendein kleiner...
Kann er natürlich auch, ja. Und die dann halt in der Verwaltung sitzen und sich so an dieses Klein-Klein gewöhnt haben, aber dort sind sie zumindest, da sind sie zumindest wichtig. Und wenn die sich bemühen würden, irgendwie weiter nach oben zu kommen, dann wären sie vielleicht nur noch die Hinterbänkler. Mhm. Und so können sie zumindest in diesem kleinen Bereich, und das kann man ja auch schön nebenher machen, da kann man ja noch, nebenbei hat man dann noch genug Zeit für Familie und Karriere.
Also das ist so ein, wie ist das so ein, auch so ein Halbtagsparlament quasi? Oder?
Das nennt sich tatsächlich Freizeitparlament. Okay. Weil wenn jetzt du, für mich ist natürlich sehr viel mehr Aufwand als für irgendeinen SPDler, weil der sitzt dann halt in einem Ausschuss und stimmt sowieso ab, wie sein Fraktionsvorsitzender ihm das sagt.
Klar, der kann also nur zur Abstimmung reinkommen.
Genau, genau. Und das nicht, dass das alle so tun.
Ja,
also
ja.
Da gibt's natürlich engagierte Leute natürlich in ihren Bereichen, aber für mich ist halt schon mal was anderes, sich in vier Ausschüsse reinzuarbeiten und in jedem einzelnen Ausschuss bin ich ja dann von meiner Fraktion der Einzige.
Genau.
Der einzig Stimmberechtigte.
Ich meine, es ist ja bei kleinen Parteien so in allen Parlamenten, wenn du einfach, man hat nur so und so viele Abgeordnete und man muss trotzdem in allen Ausschüssen vertreten sein. Also hat der einzelne Abgeordnete deutlich mehr Arbeit, logischerweise, als irgendein Hinterbänkler in irgendeiner großen Partei, der wahrscheinlich gar nicht viel zu tun hat.
Genau, genau.
Okay, wie viel Zeit verbringst du da so pro Woche mit?
Jetzt Ende des Jahres wird es gerade wieder ein bisschen weniger, aber so, naja, in den letzten Monaten waren das, denke ich mal, schon so 20 Stunden.
Ja, das ist schon ein Halbtagsjob eigentlich.
Eigentlich schon, ja.
Okay, und nebenbei machst du dann auch dein, lebst du dann quasi ein, gibt's Geld dafür?
Ja, da gibt's eine Aufwandsentschädigung, also offiziell ist es ein Ehrenamt und man kriegt eine Entschädigung.
Okay, kannst du sagen, wie viel das ist?
Klar, natürlich kann ich das sagen. Es sind zwischen 300 und 400 Euro, je nachdem, wie viel Sitzungen man hat.
Im Monat?
Mhm.
Okay, also das ist wirklich bestenfalls eine Aufwandsentschädigung für so viel Arbeit.
Genau, genau. Also das Gute ist halt so, und muss man nicht versteuern, und neben Hartz IV oder so ist das so ganz, ganz nett, aber das ist nicht, weil man, also das kann man wirklich nicht wegen des
neben
Geldes
Hartz
IV? Machen. Na, wenn du kannst das natürlich auch neben Hartz IV machen zum Beispiel.
Gibt's Abgeordnete, die das, die Hartz IV kriegen? Und
ja, ja.
Auch also von Piraten oder von anderen Parteien?
Gibt's bei den Piraten, bei anderen Parteien Kann schon sein, wüsste ich, weiß ich jetzt nicht genau.
Na, also ich frage nur deswegen, ich find's überhaupt nicht verwerflich, weil es ja bei hier Ponada gab es ja so einen Riesenaufstand, deswegen so als Hartz-IV-Empfänger und trotzdem in der Politik sein, was ist das denn für einer? Aber du erzähltest das gerade so, als ob das so eigentlich fast also auf unterster Ebene eine Selbstverständlichkeit wäre. Muss ja auch nichts Schlimmes sein. Also
du, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit und formal ist dagegen überhaupt gar nichts einzuwenden. Okay. Wie dazu andere stehen, weiß ich nicht. Wir haben uns auch schon Sprüche reindrücken lassen müssen mit, jetzt geht wohl jeder Hartz-IVler, lässt sich wohl jetzt in Parlamente wählen und so. Aber formal ist dagegen nichts einzuwenden und moralisch meiner Meinung nach auch nicht. Also warum auch?
Ist es für eine Demokratie ja eigentlich auch geradezu notwendig, dass die Betroffenen auch in den entsprechenden Parlamenten im Zweifelsfall sitzen.
Außerdem wissen wir alle, dass Hartz IV zu bekommen nicht heißt, dass man nichts gelernt hat oder dass man faul ist oder dass man nicht auch seine Fachbereiche hat oder was weiß ich. Also wenn wir jetzt anfangen mit Hartz IVler dürfen sich nicht ehrenamtlich engagieren, dann naja. Ich habe euch was mitgebracht.
Was denn? Schön. Also,
Das Buschkowski-Buletten-Quiz.
Ach so, was ist das?
Wollt ihr mitmachen?
Ja, gerne.
Das ist von...
Michi, setz dich mal hin und setz deinen Kopfhörer auf. Jetzt machen wir... Der Chat muss die Liste führen, bitte.
Chat musst auch mitmachen.
Du musst und vor allen Dingen mitschreiben, wer von uns nachher gewonnen hat.
Also, wer hat's gesagt? Buschkowski oder die NPD?
Okay, also Buschkowski, ja, okay.
Mit den Afrikanern ist noch mehr Brutalität, Drogen und Alkoholmissbrauch eingezogen. Buschkowski oder NPD?
Garantiert Buschkowski, viel zu.
Würde ich auch sagen.
Richtig.
Okay.
Yes!
Ein Punkt.
Wenn Ihr Unfallpartner äußerlich eindeutig als Einwanderer zu erkennen ist, kann es passieren, dass Sie bei einem lapidaren Auffallunfall eine Überraschung erleben.
NPD.
Ja, das ist NPD.
Buschkowski.
Was?
Okay. Mhm. Das ist Beirut oder Bagdad, aber nicht mehr meine Sonnenallee.
Na, das ist eindeutig Buschkowski.
Ja, würde ich auch sagen, wegen Göppeln, ne?
Ja. Jetzt hat es mich hier gerade rausgeworfen.
Aus dem WLAN?
Ich glaube, aber das liegt an... Ja, hat es mich gerade rausgeworfen.
Scheiße, das ist... Warte mal, wir können auch mal... Ah nee, ist jetzt gerade doof, das zu machen. Da ist nämlich auch noch so eine WLAN-Station, die spinnt manchmal und kann nämlich sein, dass du gerade jetzt an der dann dranhängst. Aber die möchte ich jetzt nicht neu starten, weil...
Mal gucken, ich bin noch dran und drauf. Ist der Stream noch drauf? Ja, ne?
Warte mal, jetzt bin ich, glaube ich, wieder drin. Schade, mitten im Quiz.
So ist das hier immer, ne?
Das ist live, so ist das.
Ja, da kann sowas schon mal passieren.
Da also, gibt es so mal technische Probleme. Vielleicht sollte man auch langsam mal zu so ein Gottschalk-eskes Verhalten und zulegen.
Ja, genau, das ist kein Manko, das ist ein Qualitätsmerkmal, ne?
Über den habe ich mir ja mal...
Sag mal den Namen des Quizzes nochmal, dann finde ich das...
Ja, schön. Dann hast du ja die Antworten schon.
So.
Ja. Ich glaube, die stehen da tatsächlich nicht mehr drauf.
Ach so, okay. Das Buletten-Quiz.
Ich weiß nicht, ich habe das hier gerade bei Facebook gehabt.
Bei Enno.
Buletten.
Da müsste ich das ja eigentlich auch haben.
Oh.
Enno. Wo ist denn Enno?
Weil der hat das vor 22 Stunden gepostet.
Ach so, und das kommt daher, dass man...
Weil du so wenig Freunde auf
Facebook hast, dass man nirgendwo... Ne? Also
ich habe wenig Freunde auf Facebook. Na und?
Ah, ich habe es gefunden.
Wenig so. Freunde auf Facebook.
Machen wir es mal weiter. Aber das sind ja gar keine Antworten. Das ist ja alles richtig.
Ja, sag ich ja, die stehen da nicht mit drauf.
Ach, du weißt sie.
Ich weiß sie.
Ach so, die weiß sie.
Ja, ich weiß sie.
Na dann.
Okay, dann mache ich mal weiter. Dass die hier im Land herrschende Ausländerpolitik maßgeblich Anteil am wachsenden Elend von deutschen Familien hat, wird abgeblockt.
Das ist, würde ich sagen, deutlich NPD. Das würde Buschkowski freundlicher ausformulieren. Ja, du musst jetzt auch noch deine Meinung.
Ja, ich würde auch eher sagen NPD jetzt so, ne?
Ja, das ist richtig.
Okay.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt habe ich es auch wieder. Mache ich weiter. Die guten Menschen warten, denen werde ich zum Fraß vorgeworfen.
Uiuiui, da von sich selbst spricht, muss es Buschkowski sein.
Ich würde auch sagen.
Könnte natürlich auch ein prominenter NPDler sein.
Ein prominenter, aber es ist Buschkowski, oder?
Ja, es ist tatsächlich Buschkowski. Ja,
also Gutmenschen, Gutmensch war irgendwie eine echt schlimme Fabel, aber die wird auch mittlerweile, die wird eigentlich von allen möglichen.
Ja, die hat es auch in die Mitte geschafft, ne?
Ja, ja. Ja.
Und die letzte? Nein zur Überfremdung an deutschen Schulen.
Das ist NPD.
Das muss NPD sein.
Ja, das ist NPD.
Wobei es wirklich, was natürlich, es ist die Wortwahl, ist, daran ist es relativ einfach rauszukriegen, wer es ist, aber inhaltlich nimmt sich ja tatsächlich nicht viel. Das ist ja.
Das ist richtig. Das sind so rhetorische Tricks von ihm, wie zum Beispiel, dass er immer fiktive Fallbeispiele nimmt und dann sagt, er würde ja nur eine Realität beschreiben oder eine beobachtende Position einnehmen.
Brauchst du Strom? Du gucktest dich gerade so um, als ob du eventuell Strom... Also,
nö,
okay, gut.
Das war keine Hilfe.
Okay, gut.
Also als sei das ja, so. Als sei ja jemand, der, also als sei ja zu beschreiben, wie er die Sonnenallee wahrnimmt und dass das inzwischen Beirut ist und so, könne ja nicht rassistisch sein, weil es ist ja nur ein Abbild der Realität. Wobei ich natürlich sagen muss, die Frage nach, ob es Parallelgesellschaften gibt und so. Mhm. Oder dass man einfach Statistiken hernimmt und sagt, ja, die Ausländer kriegen alle keinen Schulabschluss hin.
Mhm.
Ist natürlich die Frage, liegt das nicht an einer strukturellen Benachteiligung oder liegt es daran, dass die alle dumm sind so? Oder dass es sehr viel häusliche Gewalt gibt in Familien, die vor allem jetzt gerade aus dem Iran und Syrien kommen und so weiter. Was er, da hat er so ein kulturdarwinistisches Denken irgendwie. Wobei aber die Leute, mit denen man dort zusammenarbeitet im Bezirk, er tut ja auch immer so, als würde er sich da total auskennen. Ich frage mich immer, mit wem er überhaupt redet, weil wenn ich ihn in der Arbeit erlebe, hört er eigentlich nie jemandem zu, sondern referiert immer überall nur. Und wir waren beispielsweise mit dem Ausschuss, wo ich auch mit ihm war, haben wir letztens von einer Organisation, einer gemeinnützigen, so Zufluchtswohnungen für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, uns angeguckt. Das ist der Unterschied zu einem Frauenhaus ist, dass sie ein autonomes Leben trotzdem führen, dass diese Wohnungen, dann weiß man nicht, dass es eine Zufluchtswohnung ist und die Adressen sind geheim und werden auch nicht dem Jugendamt gesagt und da können sie sozusagen selbstbestimmt leben, sind aber erstmal von ihren Männern weg und so. Und da fing er dann auch an zu referieren, dass die Araber ihre Kinder halt, also dass die Jungs alle zum Machotum erziehen und dass bei denen das zur Kultur gehört, dass man die Frauen schlägt und so. Und die begreifen das gar nicht, warum sie das hier nicht dürfen sollen und so. Und da haben die tatsächlich an der Stelle arbeiten, die auch beide Perserinnen waren dort, es war eine Perserin und eine Türkin, glaube ich, die dort gearbeitet haben, haben ihm da ganz schön Kontra gegeben und haben ihm gesagt, dass zum Beispiel die Asylpolitik den perfekten Nährboden für häusliche Gewalt bietet. Weil indem du zum Beispiel eingebürgert wirst dadurch, dass du halt 3 Jahre lang mit dem Mann auszuhalten hast und dann auch nicht arbeiten darfst, also nicht, weil dein Mann es dir verbietet, sondern weil das Gesetz es dir verbietet.
Mhm. Sitzt du die ganze Zeit zu Hause rum.
So, ja. Und hast dann halt irgendwie...
Bist ausgeliefert.
Bist mehr oder weniger der Situation ausgeliefert, bist in einem Isolationsstatus, obwohl du vielleicht gebildet bist und was weiß ich, kannst hier nicht, darfst hier nicht arbeiten und musst irgendwie 3 Jahre lang eine Ehe, Scheinehe oder Zweckehe, trifft es wahrscheinlich am ehesten. Mhm. Also da habe ich ein Problem in dem Zusammenhang mit dem Wort Scheinehe, sondern Zweckehe trifft es da vielleicht eher. Und sowas ist natürlich dann für dann Nährboden, ne?
Ja, und das ist natürlich, also ich meine, es ist natürlich auch ein klares, was es ja eigentlich nicht sein dürfte, in so, zumindest bei solchen Familien da natürlich, dass einer eine klare Machtposition hat, nämlich wenn ich dieses Spielchen, also es ist ja dann wirklich das Schlimmste ausgeliefert sein, dass der Mann dann in dem Fall, oder wer, also ein Partner zumindest, jederzeit das Spielchen beenden kann. Und ja, aber es ist ja, ich meine, es ist ja, selbst wenn man, also man kann natürlich sachlich Zahlen anbringen und kann sagen, ja, es gibt meinetwegen, ich weiß nicht mal, ob es der Fall ist, aber es gibt in türkischstämmigen Familien mehr häusliche Gewalt als in anderen Familien, dann kann man natürlich...
Also wobei das noch nicht mal so ist, also es wirkt jetzt vielleicht in meiner Aussage so, aber das ist noch nicht mal
okay,
so.
Okay, ist nicht mal der Fall, aber selbst wenn es so wäre, könnte man natürlich sagen, okay, das liegt entweder daran, dass und da fängt ja dann der Rassismus eigentlich erst an, dass man sagt, ja, das ist ein Problem, weil die halt so alle so druff sind und weil das und das ist denen nicht rauszukriegen, das ist in den Genen drin. Kultur ist ja eigentlich änderbar. Das ist ja eigentlich das Lustige. Ich meine, unsere Kultur hat sich ja auch in den letzten 30 Jahren sehr stark oder wandelt sich ja eigentlich ständig. Warum sollte sich denn eine andere Kultur nicht wandeln können?
Das ist der Punkt.
Ist das nicht gerade der Beweis, dass Integration gescheitert ist, wenn man diese Kultur für nicht abänderbar hält?
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ich meine, da muss ich auch wirklich sagen, ganz klar, das ist der Unterschied zwischen Buschkowski und Sarrazin. Buschkowski argumentiert dann nicht mit Biologismen oder Genetik oder irgendwie sowas, ja. Das nicht. Aber eben auch, wenn man so bedenkt, dass eine Kultur, wenn man sie denn für gewalttätig, rückschrittlich oder wie auch immer hält, wenn das über Generationen sich nicht ändert, dann hast du recht, dann ist das irgendwie ein Zeichen von gescheiterter Integration. Und zu glauben, dass dann dadurch unsere Kultur verloren geht und überfremdet wird, das ist so ein abstruses Bild, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also das finde ich wirklich sowas von absurd, weil entweder bemängelt man, dass es Parallelgesellschaften gibt, was meiner Meinung nach ein Resultat ist von Benachteiligung und Isolation. Ja. Und die Isolation ist ja gerade in den ersten Gastarbeitergenerationen ganz bewusst betrieben worden. Und
war ja erklärtes Ziel.
Genau, genau.
Die sollten ja wieder weg nach ein paar Jahren.
Ja.
Genau, und die sollten möglichst nicht ihre Familien nachholen und hier auch keine gründen und so. Und
Gastarbeiter halt.
Das, und auch wenn wir jetzt nicht mehr dieses Bild der Gastarbeiter haben, ist trotzdem, das habe ich jetzt ja beim Refugee Camp auch massiv kennengelernt, ist diese Isolationspolitik der Asylpolitik, die ja in den 90er Jahren nochmal andere Methoden verwendet hat als vorher und so, ist das ganz klar, kommt man immer wieder an Stellen, wo man merkt, das ist eine ganz bewusste Isolationspolitik.
Natürlich, klar, das
und,
ist ja.
Und wenn man das sozusagen durchbrechen will, also wenn man immer wieder sagt, ja, aber Integration ist keine Einbahnstraße und die sollen sich mal integrieren und so weiter und so fort, dann müssen wir als allererstes mal nicht nur unsere Asylpolitik irgendwie ändern und lockern oder so, sondern da müssen wir erstmal eine ganz andere Asylpolitik erklären und da andere Ziele festmachen wollen. Also so, das ist geil zu sagen, Multikulti ist gescheitert, weil das hat überhaupt noch nie jemand versucht. Also es ist in der Politik gar nicht passiert.
Nicht als politisches Konzept.
Genau. Nicht als Stadtentwicklungskonzept, nicht als politisches Konzept. Also das Multikulti-Ding, was so begraben wird, das hat nie existiert.
Ja, beziehungsweise es existiert ja. Ich meine, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und auch gerade Neukölln ist multikulturell in seiner Prägung, aber die Politik hat sich dem nie angepasst.
Halt, ja, ne? Genau. Ja.
Und das ist jetzt interessant, weil wir machen jetzt gerade schon diesen Schwenk. Wollen wir nochmal weiter über Neukölln reden? Ist da noch interessante Sachen zu erzählen oder wollen wir gleich das Refugee Camp?
Kann man ja an der Stelle mit reinpacken, finde ich, passt gerade gut.
Ja, gerade wird es gut passen, wenn euch jetzt nicht nur was Spezielles interessiert.
Nee, das war jetzt auch an dich ja die Frage, weil du hast ja vielleicht die Storys auf Lager. Aber auf jeden Fall, wir sind wieder zurück bei der Vorstellungsrunde, ne? Und denn eine Sache, deswegen haben wir auch schon dich hier mehrfach im Podcast auch erwähnt.
Mich?
Genau, dich.
Oh Gott, jetzt werde ich ertappt, dass ich mir das gar nicht anhöre.
Du bist unseren Hörern nämlich schon als Name sozusagen geläufig, weil du warst ja diejenige, die relativ am Anfang schon früh, ich glaube am zweiten Tag irgendwie bei diesem Refugee Camp Hungerstreik am Brandenburger Tor zugegen warst. Also nach meiner, also so wie ich das mitbekommen habe, du warst der erste Kontakt, den ich dort hatte, irgendwie mit dem ich da, und kannst du vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist?
Ja, ich hatte sowieso mit aus der Ferne sehr bewundernd betrachtet diese ganze Bewegung, die es gab, also den Protestmarsch, dann das Camp am O-Platz und so. Und
Oranienplatz für die Nicht-Berliner hier.
Ja, am Oranienplatz, da das Camp existiert auch immer noch. Da sind eben viele von den Leuten immer noch im Protest, die im Zuge dieses Protestmarsches durch Deutschland gelaufen sind, zu Fuß 400 Kilometer. Und hörte dann, dass mehrere sich entschlossen haben, in den Hungerstreik zu gehen. Und fand diese Botschaft schon sehr erschütternd. Ich finde, das ist schon ein krasser Schritt. Und so ein Hungerstreik ist ja, wenn man das als Streik betrachten möchte, hat das ja nur dann eine Auswirkung, wenn es jemanden interessiert.
Klar.
Also das kann ja nur über eine Öffentlichkeit seine Wirkung entfalten, weil es ist ja im Gegensatz zu einem anderen Streik nicht, dass ich irgendwelche Produktionsmittel blockiere oder irgendwas. Wenn es niemanden interessiert, dann ist das zahnlos. Mhm. Und deswegen wollte ich halt mal mit denen reden. Das war eigentlich alles. Es war halt eigentlich alles, dass es mich nur interessiert hat, was die da machen und ich irgendwie dorthin gehen wollte und mal mit denen quatschen und solche Leute kennenlernen wollte, für die die Situation so prekär ist, dass sie sich zu so einem Schritt entscheiden. Und eben weil ich der Meinung war, sowas kann eben nur sinnvoll sein, wenn man so einen Schritt für sich überhaupt als sinnvoll erachtet, wenn man sich anhört, was die tun. Mhm. Und das war eigentlich alles. Und dann bin ich dorthin gekommen und war auch noch so relativ, was bringt man da, wie kann man die unterstützen, wie Mützen, Schals, Handschuhe mitbringen, aber was bringt man einem Hungernden sonst, ne? Und dann war das so, dass dann ich dort schon wahrgenommen habe, diese entsetzlichen Auflagen, die hatten, dass keine Decken, keine Schlafsäcke erlaubt waren und so weiter. Und ich bin dann irgendwann nachts um eins gegangen, glaube ich. Und da hatte die Polizei noch gesagt, ja, sie würden jetzt den Status quo akzeptieren, also so, dass die Leute dort sich zur Ruhe gelegt hatten mit Schlafsäcken, wenn keine neuen Schlafsäcke dazukommen und morgen aber dann bitte nicht.
Also ganz kurz, du bist dann irgendwie erstmal hingefahren, das war dann irgendwann, keine Ahnung, was, nachmittags oder?
Ja, nee, das war, ich hatte nur vorher eine Ausschusssitzung, das heißt, ich war so um 19 Uhr dann irgendwie da.
Okay.
Ja.
Und hast einfach dann einfach mal so, mal gucken, mal fragen.
Genau.
Hast du dann auch sofort Leute kennengelernt oder?
Ja, man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt es eigentlich an allem fehlte. Also vor allem halt an Unterstützung. Mhm. Es war irgendwie so, dass das strategisch gar nicht so besonders gut abgesprochen war mit der gesamten Protestbewegung, sondern dass das eine Entscheidung war von den 28 Leuten irgendwie das zu tun. Und ansonsten, da hatten sie jemanden, der das angemeldet hatte. Mhm. Der das nachher auch völlig, als das immer weiter aus dem Ruder lief, natürlich irgendwann auch sehr auf die Füße gefallen ist, dass er dort so als Anmelder eine große Verantwortung hatte.
Ich habe ihn doch auch diverse Male vor Ort gesehen, wenn er dann mit der Polizei da, macht er auch den Eindruck, als, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt,
Dirk.
Als ob er auch längere Zeit nicht mehr geschlafen hätte, schon zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal.
Ja, also er ist an sich ein großartiger, sehr ruhiger, stoischer Mensch, aber auch er ist dann natürlich weit über seine Grenzen hinausgegangen. Naja, also zu diesem Zeitpunkt war das wirklich so, dass die dort saßen. Es war auch wenig an Bannern, Flyern, Informationen waren irgendwie kaum da. Es waren auch relativ wenige Unterstützer, eben so ein paar Leute vom O-Platz und so. Und das heißt, man ist auch ziemlich schnell ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme morgen wieder und bring Tee mit. Mhm. Und bin dann am nächsten Tag irgendwie mittags wieder dorthin gekommen. Und dort wurde mir dann gesagt, dass in der Nacht eben es noch, oder morgens um 3:30 oder so, die Polizei eben doch noch gestürmt hatte, das Camp, und den schlafenden Leuten die Schlafsäcke entrissen und Menschen festgenommen und so. Mhm. Und dass sie zur Gefangenensammelstelle gehen, um dort zu protestieren und zu fordern, dass die Leute freigelassen werden.
Michi? Du kannst doch einfach, wenn ich sag, wann du hustest, dann ist das nicht hoffentlich nicht so drauf.
Zwei kranke
Kranke. Ja, so ist das.
Mute, halt,
ne?
Unmute. Ja.
Und dann war die Situation, dass ich da erstmal so ein bisschen, war einfach krass, weil ich hatte halt noch mit der Polizei vorher geredet, da hatten wir gar nicht so eine Absprache, wer jetzt irgendwie mit den Polizei irgendwie für wen Absprachen trifft und ob die irgendwie bindend sind. Wie gesagt, da hat es irgendwie noch so ein bisschen an allem gefehlt. Es war noch relativ spontan. Und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, dass sie tatsächlich diese Auflagen durchdrücken würden. War für mich unvorstellbar, dass sie die Leute wirklich, die schlafenden Menschen aus den Schlafsäcken reißen. So. Und dann haben sie halt, waren die meisten von den Refugees eben zur Gefangenensammelstelle gelaufen. Und ich war im Camp irgendwie die Einzige mit dem Smartphone. Und es war halt so, dass sie meinten, naja, wo ist denn diese Gefangenensammelstelle und ist es sinnvoll, dort jetzt noch hinzugehen und so? Und ich halt gesagt habe, habt ihr irgendwie Anwälte? Also, dass die erstmal die ersten Informationen, wie man sich verhält, wenn man spontan festgenommen wird und einfach so eine grundlegenden Dinge. Und dass ich dann irgendwie über Twitter mich versucht habe zu verbinden mit Leuten, die zur GESA gegangen sind, die Leute aufgerufen habe, dass sie zu dieser Demo gehen. Dann sind wiederum von der GESA Gefangensammelstelle. Mhm. Also wo dann auch aus der Demonstration dann wieder Leute festgenommen worden sind. Und wo ich dann irgendwie gesagt habe, gut, dann geht ihr mal zu der Demo. Ich bleib hier am Pariser Platz und versuche irgendwie so zu koordinieren oder zu connecten und so, und dann noch irgendwie Leute gesucht habe, die gegen diese unsäglichen Auflagen klagen und so. Ich habe aber nicht wirklich eine Strategie gehabt oder irgendwas. Klar. Das war halt einfach nur so, ich habe halt ein iPhone in der Hand. Mhm. Ja. Es war tatsächlich halt nur das. Und dann entstand eben daraus natürlich, dass ich eine Unterstützung bekomme von Leuten, mit denen ich eben politisch vernetzt bin, die ich einfach schnell aktivieren kann und die mir dann wiederum schnelle Informationen von den anderen Stellen oder rechtliche Recherchen oder so wieder schnell zu mir bringen können. Also soweit war das ja noch relativ ersichtlich. Es fehlte halt irgendwie an allem und dann hat man irgendwie die Initiative ergriffen, damit überhaupt irgendwie das klappt oder funktioniert oder so. Mhm. Und dann wurden die Aggressionen von der Polizei eben immer heftiger. Dann fingen sie ja damit an, Wärmflaschen sogar den Menschen abzunehmen bei Minusgraden.
Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich gefragt habe, hieß es ja noch, dass du meintest, ich solle Wärmflaschen mitbringen.
Genau.
Das war noch, bevor die angefangen haben, die Wärmflaschen einzunehmen.
Genau, da haben wir noch, von so ansässigen Unternehmen und so hier von... Da gibt's dieses Zelt, das Tippi, dieses Veranstaltungszelt. Wir haben uns noch bei denen, die haben uns Wasser gekocht und so. Zu Anfang haben wir noch Wärmflaschen gehabt.
Ja.
Man denkt ja auch so, das ist ja nun wirklich nichts, womit man irgendwie rechnet. Eine Wärmflasche ist kein Campingutensil.
Ja.
Aber dann fingen sie eben an, auch Wärmflaschen wegzunehmen oder ganz normale Erste-Hilfe-Decken, diese
Rettungsdecken.
Diese Rettungsdecken. Ja, ja. Und irgendwie denkst du, okay, Erste-Hilfe-Equipment zu beschlagnahmen, das ist natürlich, also es wurde halt immer absurder und auch immer willkürlicher, so wo die eine Einsatzleiterin plötzlich morgens sagte, ja, wenn ihr euch auf Rucksäcke setzt, dann sind es ja auch wie Decken und jetzt müsst ihr alles, was ihr dabei habt, irgendwie schultern und alle müssen aufstehen und niemand darf mehr sitzen, was schon echt an komische Dinge erinnert, ne? Ja. Also was wirklich gerade, wo man dann irgendwann auch den Eindruck hat, diese Willkür ist Taktik. Dieses, sich die ganze Zeit nicht sicher zu sein, die ganze Zeit Angst zu haben vor Übergriffen oder sich nicht dem richtig verhalten zu können. Es ist ja nicht so, dass wir versucht haben, die Auflagen so weit wie möglich auszureizen, sondern du wusstest ja nicht mehr, dich zu verhalten. Es war eigentlich die ganze Zeit so ein Stress und so ein Angstzustand. Mhm. Und das war ganz klar, lag das auf der Hand, das will ich jetzt vielleicht nicht jedem einzelnen Einsatzleiter vorwerfen, aber dass die Willkür Strategie war.
Das dann, wir haben ja auch hier schon mal einen Podcast tatsächlich im Wesentlichen zu dem Thema gemacht und das war auch für mich so das krasse Element, dieses aufgrund dessen, dass egal ob aus mit Absicht oder aus purer mangelnder Abstimmung innerhalb der Polizei, könnte man ja auch als Unfähigkeit einfach bezeichnen. Es kann ja durchaus auch sein, dass dadurch dieser schizophrene Zustand existiert, dass morgens nicht mehr das gilt, was abends noch absolut in Ordnung war und dass sich die Regeln alle 3 Minuten ändert. Und das, wenn man die Leute darauf hinweist, dass sie sagen, ja, wenn der so tolerant war, ja, aber ich bin da halt nicht so tolerant. Ich muss mich an das Gesetz halten und dass das also sozusagen das Gesetz bin ich und das ändert sich halt mit jedem Einsatzleiter, der kommt. Das fand ich wirklich auch.
Finde das auch interessant.
Das hat Strategie, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Es war dann ja aber auch mal so eine Kurve.
Wahrscheinlich.
Es war dann auch mal so eine Kurve. Kam Ansatzleiter, hat gesagt, ju, ganz neue, strenge Regeln, bam, bam, bam. Und dann hat es halt die gesamte Zeit über gedauert, bis dann sozusagen mit den Verhandlungen und Argumentationen von der anderen Seite dann sozusagen diese Regeln wieder heruntergebrochen wurden. Ich meine, du kannst dich ja erinnern, wo die schon die ganzen Regenschirme alle eingesammelt schon in den, in den Wegen lag und dann wurden die da trotzdem nochmal rausgequatscht und so.
Das ist schon das Absurd. Ja. Also was für mich am interessantesten war so jetzt in der ganzen Zeit war eigentlich hatte man so das Gefühl, man will, dass die es halt nicht mehr aushalten. Also man will irgendwie dafür sorgen, dass die aufgeben, ne? Und dann sagt man irgendwie so, ja, wieso, zum Frieren und Hungern hat euch ja keiner gezwungen, ihr macht das ja freiwillig. Und je größer aber die Aufmerksamkeit wurde, wir hatten ja dann diese, weiß nicht, ob ihr darüber schon mal geredet habt, wir hatten ja diese Medienaktion irgendwie gemacht mit den Ja. Menschenrechte statt Titten irgendwie, ja. Weil das zu der Zeitpunkt ja irgendwie kaum Beachtung gefunden hat. Mhm. Und dann plötzlich war das so, dass dann haben irgendwie einige Piratenpolitiker und ein paar von den Linken eben auch ihre Position genutzt, indem sie irgendwie in der Nacht, weil das war ja meistens so vor den Touris, war das unschön, also hat man immer in der Nacht irgendwie den Einsatz eingeleitet und das Camp überfallen, also Entschuldigung, diese Begrifflichkeit kommt mir da einfach, so dass ich irgendwann immer Telefonketten hatte, dass ich wusste, die und die Abgeordneten, wenn ich die jetzt aus dem Bett klingel, sind die in 20 Minuten hier.
Ja.
Und es war tatsächlich auch so. Ich erinnere mich an die eine schlimme Nacht, wo wir jetzt auch gerade Klagen gegen die Polizei haben und so, wo es mehrere Körperverletzungen gab, dass sie da die Hundertschaften mit den Knüppeln und so schon alle bereitgestellt hatten und ich über den Polizeifunk schon gehört habe, wie die Räumung eingeleitet werden sollte. Und als dann die Presse da war und als dann die Abgeordneten da waren, hieß es so, ja, scheiße, jetzt sind die schon wieder da und dann können wir wohl jetzt doch nicht räumen.
Das ist echt irre. Also ich glaube, wenn man, was ich mir gesagt habe in dem Zusammenhang, wie wichtig die Smartphones sind, das hast du ja gerade selber gesagt. Also ich glaube, wenn irgendwie so eine humanistische Organisation, wenn die was machen will, dann, ich glaube, eine App oder eine Webseite, eine mobile Webseite, um Protest zu organisieren und zu koordinieren, ist, glaube ich, wäre was Großartiges.
Ja. Also es gibt ja Initiativen, die wir auch unterstützen, die versuchen, die Flüchtlingsheime mit Internet zu versorgen.
Ja.
Und wo es teilweise viel Gespött gibt, so, ne, ja, das ist das Erste, was die brauchen und so. Aber natürlich, es gibt mehrere von den Refugees, die mir unabhängig voneinander erzählt haben, dass sie sich von Behörden und Polizisten Drohungen anhören mussten, wie, was mit dir hier passiert, interessiert sowieso keiner. Oder nach dir würde niemand fragen, wenn dir hier was passieren würde. Was Drohungen sind, ne, die eigentlich meiner Meinung nach nicht zulässig sein können von Behördenseiten. Und es ist aber teilweise so, die haben Familien, die wissen noch nicht mal, ob die es geschafft haben nach Europa.
Ja.
Also die haben keine Kontakte mehr nach Afghanistan. Und da sind die bekommen nicht mit in den Unterkünften mitten in Deutschland von den Protestmärschen und von der Bewegung und so. Ne? Natürlich wäre das Erste und das Naheliegendste, dass man die in so einer Isolation, die ja, wo ich schon vorhin ausgeführt habe, dass ich die für eine bewusste politische Isolation halte.
Ich glaube, das verheimlicht auch niemand. Also
doch, natürlich.
Es gibt Leute, die sagen, das wäre nicht mit Absicht. Also die Rechtfertigung, was ich bisher da erlebt habe in der Richtung, war von ansonsten kommen ja so viele. Also wir machen das schon mit Absicht, weil ansonsten wären es ja mehr.
Gut, das hörst du von CDU Innenpolitikern durchaus, aber ich glaube, von der SPD oder so wird das nie so argumentiert und die haben da ja gut auch mitgemacht.
Okay, das ist nochmal rauszukommen.
Aber es zeigt sich eigentlich, das wird immer offener argumentiert. Ich habe das Gefühl, in bestimmten Kreisen würde man das nie so sagen.
Mhm.
Aber eigentlich ist das ziemlich offensichtlich.
Ja. Und ich meine, mit Internet, wenn du jetzt so sagst, die brauchen das ich meine, es ist absolut plausibel, dass wenn man irgendwie aus dem Iran oder meinetwegen auch aus Afghanistan hierher gekommen ist und dass man dann mit der Heimat ja irgendwie kommunizieren will, das ist ja absolut naheliegend. Und aber
Nachrichten gucken, hä?
Aber unabhängig davon, es ist einfach, das Internet ist ein unglaublich billiges Medium und das Medium unserer Zeit. Warum soll man in einem zivilisierten Land
haftet denn dafür?
Ja, nee. Ich
meine, ach stimmt, die können ja illegale Musik runterladen.
Genau.
Und daran geht...
Frag die Heimleitungen. Das ist es tatsächlich. Also da gibt es inzwischen gibt's zwar ein paar Einigungen, wie wir trotzdem das schaffen, die mit Freifunk zu versorgen und so. Aber das sind die Argumentationen. Und hast du hier habt ihr von Herr Urbach den Blog-Eintrag gelesen mit auf arme Geflüchtete machen, aber WLAN haben?
Ja, das war der Hammer.
Oh, ja, das war der Hammer. Ja.
Ja, das hat er doch dich auch verzitiert sogar, glaube ich. Ne?
Hat er mich zitiert? Ich weiß es nicht. Ich habe den Artikel selber nicht. Ich habe den
Original-Tweet gelesen. Du hast den Tweet gelesen. Ja, nee, deine Antwort bei Herr Urbach auch im Artikel
was,
drin.
Ich weiß genau, was meine Antwort war.
Die haben sogar fließend Wasser und einen super Blick aufs Brandenburger Tor. Ja,
ein fließend Wasser in Klammern von oben und einen super Blick aufs Brandenburger Tor.
Ja, genau.
Ja, war eine schöne Antwort darauf. Ja, das ist, weil so ein CDU-Heini, ne, der irgendwie auf Berlin-Besuch war und dann da hingegangen ist und ja, WLAN! Unglaublich.
Ein Luxusgut, ja. Ein Luxusgut.
Ja, aber wenn wir jetzt vom CDU-Parteitag wissen, so der durchschnittliche CDU-Wähler glaubt, dass WLAN 35 Euro am Tag kostet, ist das schon Luxus. Also, ja, ich meine, so oft mit
CDU-Parteitag. Vielleicht hat er einfach keine Freunde, die mal zu ihm kommen und ihm helfen, irgendein WLAN einzurichten oder so. Naja.
Ah, stimmt.
Nee, aber das war.
Könnte man eine Initiative machen? WLAN für CDU-Mitglieder?
Ja.
Kostenlos einrichten. Wir richten euch den Router ein.
Also nee, da mache ich nicht mit. Es tut mir leid im Moment, finde ich da.
Ich meine, es sind arme Menschen, die nicht wissen, die einfach unfähig sind, mit dieser Technologie umzugehen.
Stimmt, und insofern sollte ich
muss
nicht
man
so
da weiterbilden.
Ja, da sollte ich vielleicht über meinen Schatten springen und vielleicht bringt uns das tatsächlich näher zusammen, ja.
Ja, vielleicht ist das einfach so.
Auch Sie müssen mit Ihresgleichen kommunizieren.
Nein, aber insofern war das mal wieder für mich persönlich eine spannende Episode mit meiner Liebesaffäre mit dem Internet. Also das ganze Refcamp. Weil es gab so andere Auswirkungen, wie zum Beispiel in den heftigen Nächten, wo es halt wirklich richtig zur Sache ging, habe ich ja dann irgendwie Live-Ticker gemacht und so. Und dann gab es Leute, die das immer ins Englische übersetzt haben und die ich dann halt einfach nur noch retweetet habe, wo ich dann irgendwie in einem ruhigen Moment mal dazu kam, mich mit denen, wer bist du eigentlich und danke, dass du mich unterstützt und so, wo ich gemerkt habe, da gibt es tatsächlich ein internationales Interesse plötzlich. Dann sehe ich, dass bei RTL wird ein Beitrag über die Schicksale dieser Menschen gemacht. Ja, bei RTL wurde auch irgendwie nicht drauf gekommen wärst, ne? Und so und 2 Wochen vorher hat es noch keine Sau interessiert und wir haben irgendwie Medienschelte auf Twitter betrieben, dass da keiner hinguckt und so. So jetzt zum Beispiel ist es inzwischen so, dass mich sehr, sehr viele Leute anschreiben vom Refcamp in Wien oder also so von der internationalen Bewegung, wo ich das Gefühl habe, die haben von der Aufmerksamkeit vom Pariser Platz tatsächlich viel mitgenommen an Energie, die sie auch versuchen mit rüber zu nehmen, dass es auch ihren Protest anschiebt und so. Und das sind eben sehr viele Leute, die mich zurzeit kontaktieren, obwohl ich dann halt da so sitze und denke so, ich habe nur in den Wald hineingerufen, so was dann alles zurückkam und sich entwickelt hat, so das war nicht alles ich. Und das hat dann wiederum die negativen Folgen von Aktivismus, dass man dann plötzlich in so einer Verantwortungsschleife drin steckt.
Ja, das haben wir auch drüber geredet.
Also nee, bei uns war die Verantwortungsschleife nicht ganz so schlimm.
Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Aber trotzdem, man spürt es sofort, wenn man nicht sich einmal irgendwie daran gegeben hat, wie man sich dann gleich sofort schuldig fühlt, wenn man mal einen Tag plötzlich mal nicht da ist.
Richtig,
oder
so etwas, ja. Das ist das eine. Und wenn dann eben noch sehr viel Feedback über mich läuft, also wo es dann so eine Erwartungshaltung gibt, dass ich einen News-Ticker mache oder auch positives Feedback kann einen dann halt sehr unter Druck setzen, ne? Und das ist dann von so einer undefinierbaren Masse kommt das, ne? Also das kommt auch bei den Refs selbst an. Also das ist so das, wo man dann irgendwann zuerst ist, das ist natürlich so ein Flow, wo man ganz dankbar dafür ist, weil das ging ja sehr schnell und musste ja auch sehr schnell gehen. Ja. Das ging ja wirklich tatsächlich innerhalb von 2 Wochen, ne? So bis zur Spitze der Aktion, wo dann irgendwie 2 Wochen später sind die da irgendwie mit riesen Medieninteresse und einer Delegation der Bundesregierung in 5 Stunden Verhandlungen. Das ist schon krass. Das ist schon krass.
Ich würde sagen, das war auch das absolute Maximum, was zu erreichen war. Also
ja,
das ist,
hat man ja auch gemerkt. Es ist ja auch zusammengebrochen. Wir konnten alle nicht mehr. Es sind irgendwie, also die Halbwertszeit war einfach überschritten dann auch, ne?
Ja. Was ich sehr lustig finde, dass er jetzt ich habe mich ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen gefragt, warum, also nachdem das Treffen mit der Bundesregierung dann war und sowas, warum macht ihr das jetzt gerade noch da? Also das ist so ein bisschen so, das ist wichtig, dass auf das Thema aufmerksam gemacht wird, das ist passiert, die Bundesregierung reagiert so, wie sie reagiert natürlich, sie sagt, nö, ist doch alles ganz okay.
Oder so, wir haben euch, also wir sind so großzügig, euch angehört zu haben und sind ganz betroffen von euren Einzelschicksalen, aber das sind ja nur Einzelfälle.
Genau, natürlich.
Auf Wiedersehen und herzliche, viel Glück für euren weiteren Weg. So.
Ehrlich, mehr ist da nicht drin. Also das ist,
dass du damit nicht zufrieden bist, als jemand, der betroffen
ist. Ja, okay,
ist
das verstehe ich. Ne? Ja, das ist.
Ich habe dazu eine Meinung. Das ist allerdings so ein bisschen schwierig, weil sich da auch die Bewegung teilweise spaltet.
Okay.
Und deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil die Sache ist ja, die haben ja ganz, ganz, ganz autonom gehandelt. Mhm. Und ich habe immer die ganze Zeit gesagt, ich bin nur diejenige, die ihre Privilegien benutzt, um ihnen eine Plattform zu geben. Mhm. Alle Entscheidungen werden bei denen im Plenum getroffen. Und wir als Unterstützer entscheiden nie selber, was für die gut wäre oder was die nächste Aktion ist oder wie man weiter handelt. Was so weit ging, dass ich irgendwie akzeptiert habe, einen Krankenwagen nicht zu rufen für jemanden, der Blut kotzt. Mhm. So, weil irgendwas ich für jeden anderen gemacht habe, war, wenn ich sag so, ich glaube, du solltest wir sollten einen Krankenwagen rufen, er sagt, nee, ich habe Angst, dass ich vom Krankenhaus direkt in Abschiebegewahrsam gehe. Und ich sag, gut.
Das hilft jetzt auch nichts, wenn er in den Krankenwagen nicht einsteigt, wenn er da ist. Also das ist ja.
Eben. Und wo ich halt irgendwie denke, gut, das Gegenteil kann ich dir nicht garantieren. Mhm. Ich kann dir nur sagen, es könnte tatsächlich was Lebensgefährliches sein. Mhm. Wenn er sagt, ich bin mir dessen bewusst, aber es ist meine Entscheidung, hier zu bleiben und so. Ist es seine Entscheidung. Ne? Und so weit ging das halt. Diese Einstellung zu sagen, das ist immer alles eure Entscheidung. Ich bin nur die Plattform, ich bin nur der Unterstützer. Und irgendwann kam ich dann zu so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, aber wenn die Unterstützung wegbricht, weil der emotionale Druck zu groß ist oder der Schlafmangel oder was auch immer, also ja. wenn die Plattform nicht mehr ausreicht, dann haben sie sich vielleicht einfach verzockt.
Ja.
Und da muss man halt sagen, es gibt unter diesen Leuten tatsächlich welche, die ganz, ganz massiv von Abschiebungen bedroht sind und tatsächlich fast nur ausschließlich deswegen, weil sie sich politisch engagiert haben. Also weil sie gegen die Residenzpflicht verstoßen haben, okay, und so weiter und so fort.
Also die wären jetzt sozusagen, das Ergebnis wird jetzt nicht sein, dass wenigstens die paar Leute, die das...
Dazu haben sie keine Zusagen bekommen, nein.
Ach du Scheiße, okay.
Das ist halt so, das ist so der Punkt. Und das ist doch der Grund, warum dort immer noch ein paar Leute, die Gruppe hat sich ja auch schon sehr verkleinert, warum dort ein paar Leute konsequent ausharren, die halt sagen so, nee, lieber sterbe ich hier. Und das ist natürlich politisch, das ist dann irgendwann keine politische Frage mehr, ne? Mhm.
Die werfen ja auch was ganz komplett anderes in die Waagschale, als wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen.
Natürlich.
Wir sehen eine Ungerechtigkeit, wie jede andere Ungerechtigkeit auch in der Welt, und empören uns daran. Für diese Leute ist es aber existenziell.
Ja.
Und das ist halt, und deswegen nehme ich denen das auch mit diesem Hungerstreik auch komplett ab, so, ja, dass die halt sagen so, hey, das, was wir momentan, wie wir momentan leben, das ist es einfach nicht wert. Und zu sagen, und wenn uns keine Perspektive gibt, dann bringt uns das ja auch alles nichts.
Also ich muss ehrlich sagen, also bei der letzten Pressekonferenz, die ich auch live übertragen habe, als sie wieder in den Hungerstreik gegangen sind, weil sie halt gesagt haben, die Bundesregierung hat uns die Zusagen gemacht, dass sie mit uns Verhandlungen führen, haben jetzt aber auf eine Anfrage der Linken gesagt, wir haben den Hungerstreik beendet, dadurch, dass wir mit denen verhandelt haben. Also ist es ein Verhandlungserfolg und darüber müssen wir nicht weiter reden. Und die Refugees haben halt gesagt, nee, wir sind dadurch, dass wir den Hungerstreik beendet haben, in Vorbezahlung gegangen.
Ach so,
für die Verhandlungen.
Ja.
Also das war zu sagen, gut, weil ihr bereit seid, mit uns zu reden, beenden wir den Hungerstreik erstmal. Ja. Und da ihr uns offenbar nur als Gesprächspartner wahrnehmt, wenn wir hungern, werden wir wieder hungern. Und das war so, sie hatten sich dort einen neuen Übersetzer gesucht, weil es da offenbar mit dem Alten die Probleme gab, dass der teilweise Dinge entschärft dargestellt hat. Wurde mir so gesagt.
Okay.
Also ich kann kein Arabisch, ich weiß es nicht, aber das wurde mir dort zumindest so gesagt. Und es gab dann halt die Situation, dass die Presse eben nachgefragt hat, was heißt denn das und so. Und sie gesagt haben, ja, wir sind bereit, auch noch weiterzugehen als bisher, aber wir hoffen nicht, dass wir es müssen, aber wir sagen, dass wir dazu bereit wären. Und die Presse eben fragte, was das bedeuten sollte, und der Übersetzer mehrmals nachfragte, ob er das tatsächlich übersetzen soll. und schluckte und sagte, ja, wir sind bereit, unser Leben dafür zu geben. Also so ganz, ganz, ganz klare Aussage einfach.
Ja, klar.
Und die Leute, die zu dem Zeitpunkt noch dort waren, denen habe ich das hundertprozentig abgekauft. Mhm. Aber das ist eben dann der Punkt, kann ich dafür noch die Plattform sein, ne? Kann ich das überhaupt? Also jetzt mal unabhängig davon, ob ich das will. Kann ich das überhaupt? Ist das eine Verantwortung, die ich übernehmen kann? Weil man muss sich dazu oder dagegen entscheiden. Das ist das, wo ich dann irgendwann auch in so einem Sog drin war.
Wo, ne? Wobei das, ich meine, es kamen ja tatsächlich ganz widerlich diese Vorwürfe gegenüber dir und Mareike und anderen zu sagen so, wenn diese Leute hungern und ihr unterstützt das irgendwie, dass sie sich da was antun, ja. Also es kam da per Twitter solche Wortmeldungen.
Ja.
Und ich finde das sehr, sehr gefährlich, sich sowas zu eigen zu machen.
Es ist tatsächlich schwer. Also ich meine, wenn du das Sprachrohr bist und du hast.
Ich habe was anderes gemeint. Ich meine nicht, dass ich sage, nein, ich unterstütze das nicht, dass ihr bereit seid, euer Leben dafür zu geben, sondern die Frage ist, kann ich das unterstützen? Wir waren also vorhin dabei, dass wir gesagt haben, diese Bewegung war nur möglich oder sinnvoll oder ein Hungerstreik ist nur sinnvoll, wenn du eine Öffentlichkeit hast, für die das relevant ist. Ja. Ne, ansonsten ist das kein Streik, weil sonst hast du kein Druckmittel. Mhm. Wenn aber deine Unterstützer nicht mehr dazu in der Lage sind und da sind emotionale Kapazitäten, das muss ich für mich sagen, die allerersten, die mir ausgegangen sind, weil wenn du in so einem Rausch bist, du schläfst nicht mehr, das funktioniert alles. Das, die erste Kapazitäten, die mir ausgegangen sind, waren so die emotionalen, das Verantwortungsgefühl und so weiter und so fort. Wenn man das deswegen nicht mehr kann, heißt es nicht, dass ich sage, oh mein Gott, das kann ich nicht mehr unterstützen und ich mache mir deswegen im Umkehrschluss mache ich mir die Forderung zu eigen, dass ich es wiederum unterstütze, dass sie sich zu Tode hungern. Das ist überhaupt gar keine politische Entscheidung von mir. Aber wenn ich nicht mehr emotional in der Lage bin, diese Plattform zur Verfügung zu stellen, das meine ich, dann haben sie sich vielleicht einfach verzockt.
Mhm. Ja.
Also das liegt dann, das ist dann vielleicht keine politische Entscheidung der einzelnen Unterstützer.
Okay, ja, ja. Okay, ich verstehe jetzt, was du meinst.
Ich nicht ganz so hundertprozentig, aber es ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. Es ist, okay. Ist jetzt auch gerade, aber nicht so, ich höre es mir einfach nochmal in Ruhe an.
Wo du dann auch sagst, im Moment, ist das jetzt überhaupt noch sinnvoll? Ist das jetzt, bringt das jetzt politisch noch was oder ist das jetzt tatsächlich nur noch Leid?
Nein, das meine ich überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine, ich habe mich die ganze Zeit sozusagen gesagt, ich finde toll an dieser Bewegung und ich glaube, dass sie das Potenzial auch immer noch hat. Nicht mehr am Pariser Platz, glaube ich jetzt persönlich, vielleicht kriege ich dafür Dresche. Ich persönlich glaube nicht mehr am Pariser Platz, aber diese gesamte Bewegung hat noch unendlich viel Potenzial und sie muss europäisch werden, weil es ist ein europäisches Thema.
Mhm.
Und das Tolle ist, dass sie für sich selber sprechen.
Mhm.
Und das müssen wir, wenn wir sie weiter unterstützen wollen, was ich will, und wir müssen das natürlich auch in politische Forderungen packen und die müssen auch von der Politik kommen. Aber das Potenzial, was diese Bewegung hat, ist, dass diese Leute von sich selber, für sich selber sprechen und sich halt ganz dreist, in Anführungsstrichen, aus dieser Isolation heraus begeben und für sich selber sprechen und Forderungen stellen.
Mit einem gewissen Selbstbewusstsein.
Mit einem Selbstbewusstsein.
Weil das ist ja auch eine spannende Sache daran zu sehen, dass die Leute sich nicht in diese hühnerhaltungsartigen, also so in diese, hier ist deine Rolle, setz dich da hin und jetzt halt die Fresse, sondern dass die eben sozusagen eine eigene Meinung haben und ja und auch ein anderes Bild von sich geben, als das, was man jetzt vielleicht so in den Medien ansonsten von den Asylanten vermittelt bekommt.
Genau.
Also das sind intelligente Menschen, die eine sehr bewusste Meinung haben, die offensichtlich schon allein aufgrund dessen, wie gut sie Englisch können und wie gut sie die Sprache können und wie gut sie sich ausdrucken können, offensichtlich jetzt nicht die, wie sie gern dargestellt werden, ungebildeten Vollidioten sind, sondern durchaus.
Und vielleicht ist es noch viel mehr als ein Bildungsgrad auch genau dieses Selbstbewusstsein und also Bewusstsein.
Einfach
auch.
Menschen sind.
Ja, und dass die bereit sind, für ihre eigenen Rechte einzustehen und mit denen du dich darüber unterhalten kannst. Also ja. was sind verschiedene Interessen und so, es zentriert sich ja gar nicht die gesamte Gesellschaft um mich, sondern das sind Leute, die haben legitime Interessen und die müssen, deren Interessen müssen sich nicht meinen unterordnen. So funktioniert eine Gesellschaft einfach nicht.
Ja.
Und da, also nur um darauf zurückzukommen, dabei bleibe ich auch. Also es geht mir nicht darum, dass ich denen die Unterstützung entziehe, weil ich der Meinung bin, sie sind zu radikal oder die Entscheidungen sind nicht mehr die richtigen. Ich bleibe dabei, dass das ist nicht, was ich tun will. Also ich kann natürlich politische Forderungen stellen in den Gremien, wo ich drin bin, so, ne? Hm. Aber wenn ich die unterstütze durch Plattformen, durch Teekochen, durch die ganzen, also ne, Plattformen, ja, zur Infrastruktur zur Verfügung stellen, tue ich das nicht. Und okay, dabei bleibe ich auch. Aber wenn ich eben emotional dazu nicht mehr in der Lage bin oder weil ich einfach mal wieder schlafen muss, mhm, nicht mehr in der Lage bin, die zu unterstützen, das meine ich, dann haben sie sich halt vielleicht in ihren Forderungen und verzockt. So.
Also
das,
kann man,
das, ich will sagen, kann
wenn ich vielleicht sie, sagen, also ich meine, es ist
wenn sie sich die Münder zunähen, zum Beispiel.
Ja, nee, also dass so diese ganze Aktion nicht nur daraus besteht, wie viel können sie sich in dem Fall zumuten, und offensichtlich sind sie ja wirklich bereit, sehr, sehr weit, mhm, zu gehen, sondern dass es natürlich auch darum gehen muss in so einer Situation, wie viel kann man den Unterstützern zumuten? Wie viel kann man, also dass es nicht nur die kleine Welt ist, die hier tatsächlich in dem Fall auf dem Pariser Platz ausgeharrt hat, sondern dass es natürlich dann auch wichtig ist, dass du dann eben auch in der Lage weiter bist, das auch nach außen zu tragen, dass das ja genauso wichtig ist, wie dass sie da oder ähnlich wichtig, wie dass sie da tatsächlich vor Ort sind, und dass es nur funktionieren kann, wenn alle da mitspielen und wenn in dem Moment, in dem die Menschen da draußen sagen, bei aller Liebe, aber ich habe auch noch ein eigenes Leben oder ich bin einfach am Ende mit meinen Kräften oder in welcher Form auch immer, dass man sich dass daher dieses Verzock kommt. Ja, das ist jetzt so.
Ja, ja, na klar, natürlich. Also das ist ja immer so das Problem in so einem politischen Protest, der keine Gremien kennt und keine Hierarchien kennt, sondern, ja, wer Macht hat Recht. Ja. Ne? Also überall in politischen Bewegungen, wo das so ist, denke ich, kommst du irgendwann zu so einem Punkt. Du übernimmst Verantwortung, die du vielleicht gar nicht bewusst dich dafür entscheidest, sondern, mhm, die du plötzlich hast. Irgendwann kommst du vielleicht zu einem Punkt, wo du diese Verantwortung nicht mehr tragen kannst. Und man macht so die Erfahrung, dass trotz dessen, dass wir irgendwie echt viel Unterstützung bekommen haben, die Streams ausgewertet haben und Tweets übersetzt und also was sie so aus der Ferne machen konnten, ganz viel Unterstützung gehabt. Trotzdem sind es irgendwie immer Einzelne, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn die sich irgendwann übernehmen, also wenn die Verantwortung, ja, immer größer wird,
ja,
auch dadurch, dass sich die Reichweite vergrößert, aber nicht die Schultern breiter werden oder mehr werden, die diese Verantwortung übernehmen, dann implodiert das irgendwann.
Also ich muss ja auch sagen, also zum Ende hin, also was ist zum Ende hin, das ist, läuft ja immer noch, aber zwischenzeitlich war das halt echt schon echt sehr schmerzhaft, irgendwie Mareike Acker-Caritven und Olli Höfinghoff aka Riot Bodder dort zu sehen, wie die halt wirklich irgendwie seit 48 Stunden oder seit über 60 Stunden, ja, teilweise nicht geschlafen haben, ja, und wie ich wirklich in so leere Augen geblickt habe.
Ja. So. Und, also ich erinnere mich an eine Nacht, wo meine Aufgabe, die ich auch echt ernst genommen habe, meine Hauptaufgabe darin bestand, Menschen ins Bett zu schicken. Und das war eine der schwersten Aufgaben, die ich überhaupt hatte.
Ich habe das auch weil so sie oft
sind,
versucht.
Weil sie sind aggressiv geworden.
Gerade wenn man übermüdet ist, klar.
Ja, und bei mir persönlich war das so, ich bin zwischendrin auch kollabiert und habe selbst nicht mal gemerkt. Es war aber so, dass ich halt in meinem Umfeld Leute habe, die solche Erfahrungen schon gemacht haben, die auch so mit Aktivismus, mhm, sich schon mal überworfen haben und so und das so ein bisschen einschätzen können. Und ich habe dann halt Freunde gehabt, die mich einfach nach 40 Stunden abgeholt haben. Und egal, was ich gerade gemacht habe, ob ich gerade mit der Presse geredet habe oder ob ich, also völlig egal, oder ob ich gerade versucht habe, den Gefangenenabtransport zu blockieren, ich habe mich von denen einfach ins Bett bringen lassen. Mhm. Also es war halt so, wo ich gesagt habe, ja, nee, geht eigentlich gerade nicht, aber es geht irgendwie nie.
Ja, klar.
Und deswegen,
ja,
klar, deswegen war irgendwie klar, danke, dass so Leute mich dort rausholen, und habe durchaus versucht, immer noch Leuten zu vertrauen, die ein bisschen einen Blick von außen haben.
Mhm.
Ja. Darauf habe ich sehr geachtet, aber ich kann absolut nachvollziehen, wie das einem passiert, dass man diesen Blick so ein bisschen verliert. Und es fällt mir auch immer noch sehr schwer, mich rauszuziehen. Also es war dann halt auch so, dass ich wirklich Nächte hatte, wo ich mich gezwungen habe, zu versuchen zu schlafen und nicht die Verantwortung dorthin zu bringen, aber wo ich dann irgendwie, sobald ich irgendwie nachts eine Menschen bekomme und irgendwie und help und kommt und da und es geht wieder los und so, hatte ich also, schon die Schuhe an. Ja. So, es ging einfach nicht.
Das hat Mareike erzählt, dass sie wirklich so im Bett gelegen hat und das Telefon nicht aus der Hand gehalten gelassen hat. Ne?
Also ja,
wenn
genau.
sie sich halt hingelegt hat, hat sie halt immer so mit einem Auge wach sozusagen und das Telefon in der Hand. Und also das ist halt Quatsch so.
Ja. Was ich ja, also ich würde gerne das Thema jetzt langsam, ich glaube, wir haben jetzt alles dazu gesagt, was ich jetzt am Ende doch nochmal sagen wollte, was ja eigentlich die Ironie ist, was ja doch dann relativ untergegangen ist, dass jetzt auch der Bus ja wieder abgeschleppt worden ist von der Polizei, also dass die Flüchtlinge weggeräumt worden sind, mehr oder weniger, um einen Weihnachtsbaum aufzustellen, das Symbol, wo man die Geburt eines Flüchtlings feiert.
Ja, genau.
Also das ist...
Und dann uns noch gesagt wurde, als wir da... laut gerufen haben dann bei der Einweihungsveranstaltung mit kein Mensch ist illegal und so, wo es dann irgendwie auch hieß, das ist echt widerwärtig ein Symbol der Völkerverständigung, weil es ist ja von so einer norwegischen Delegation geschenkt worden, dieser Weihnachtsbaum ist uns von Norwegen geschenkt worden und ist ein Symbol deswegen der wirtschaftlichen Völkerverständigung. Also wer gegen ein Symbol der Völkerverständigung protestiert, ist nun wirklich, also arm und lachhaft.
Ja, naja, wie das halt so ist, ne? Mhm. Tja.
Ganz kurz vielleicht nochmal, was meinst du, wie das jetzt weitergeht? Im Refugee Camp?
Ich hoffe, dass, dass es nicht mehr so ist, dass dort einzelne Leute, die noch die letzten sind, die ausharren, dort so die Einzelkämpfer machen und daran irgendwie kaputt gehen, sondern dass es so ist, dass man den Protest am Oranienplatz weiter unterstützt, dass es ein internationaler Protest wird, der eine Stimme hat, die als gesellschaftlich relevant wahrgenommen wird und die man einfach nicht mehr überhören kann. Mhm. Dass sich das sozusagen hält. Und dann hoffe ich, dass daraus folgt, dass auch die breite Bevölkerung eine größere Bereitschaft hat, hinzugucken oder hinzuhören. Wenn sie Dinge hören, die sie nicht wahrhaben wollen, dass sowas in Deutschland passiert, dass daraus halt folgt, dass sie davon nicht leicht die Augen und Ohren verschließen und sagen, nee, kann nicht sein, nicht bei uns. Sondern dass man dadurch, dass die Leute für sich selber sprechen und wenn man das aufrecht erhält, dass man das als relevante Stimme wahrnimmt, gezwungen ist, das erstmal anzunehmen. Als eine Position. Das würde ich mir wünschen. Und dass das Wort Refugee in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung einen festen Bestandteil findet. Und zwar darin, dass es nicht so ein passiver Begriff wie Flüchtlinge ist oder so, sondern eben dafür steht, dass sie selbstbewusst für sich selber sprechen.
Das wäre gut, ja.
Ja.
Ich fand ja irgendwie diesen, habe ich auch bei Mareike in der Suppe gefunden, diese Porträts von diesen Flüchtlingen, hast du das?
Genau, das hatte sie irgendwie für Menschen 2012 angelegt, ne? Glaube ich.
Ja.
Weil das da ihre Vorschläge waren, genau.
Und das fand ich sehr ergreifend, da tatsächlich das mal einmal. Ah ja, hier habe ich das. Kann ich mal in den Chat werfen. Das sind hier die Refugees einzeln porträtiert und ihre Geschichte und so weiter.
Oh ja, das werde ich mir auch nochmal angucken.
Ja, gut. Werden wir auch noch alles in die Shownotes packen.
Genau.
Und ja. Gut, dann wollen wir mal das nächste Thema. Wir kommen wieder zurück zur Vorstellungsrunde. ja, also wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Punkt übrig. Das ist halt Piraten, ne? Aber oh je. Ich würde sagen, jetzt hier mit Piraten drüber zu reden, so allgemein, das ist jetzt auch Quatsch, oder?
Ja, ich finde, was mir aufgefallen ist, was ich mal zum Thema Piraten sagen muss, immer mehr, also ich habe mir jetzt das so in meiner persönlichen Medienwahrnehmung Piraten eine unglaublich wichtige und sehr, sehr sachliche Ebene darstellen und gute Arbeit leisten. Also was ich jetzt, also ich meine, wenn du jetzt sowas erzählst hier zum Beispiel, wie du da im Parlament arbeitest, also man hat ja so, oder ich fange mal anders an. Ich habe gestern Abend, habe ich mir die Heute-Show von letzter Woche angeguckt und die Heute-Show ist ja erstaunlich, was für eine 1:1 Kopie von der Daily Show ist, aber ist ja durchaus nicht ganz schlecht, aber die haben halt so ihren obligatorischen Bericht vom Bundesparteitag der Piraten und haha, und was sind das doch alles für Idioten und guck mal und hier und da haben sie ja das und das und da so, und hier haben wir einen Hinterbänkler befragt, was der denn meint, und er hat eine total doofe Meinung von sich gegeben, haha, was ist das denn für ein Idiot, was bei der CDU bestimmt niemals passieren würde, da haben alle nur verfestigte individuelle, egal. Und aber was ich halt sehe, so in der Wahrnehmung, die bei mir stattfindet, sei es jetzt dieses Refugee Camp, wo du jetzt und auch viele andere Piraten, nicht nur Piraten, aber sehr, sehr viele Piraten eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Ich habe mir neulich mal den Podcast jetzt wirklich mal angehört, hier das Medienradio-Podcast mit Martin Delius. Delius heißt der, ne?
Ja.
Das war Küchenradio.
Küchenradio, genau. Ja. Über den Flughafen hier in Berlin, BER, den BER, wo ich mit wirklich offenem Mund vor diesem beim Hören dieses Podcasts da saß. Erstens natürlich wegen der wirklich, also ich meine, ich wusste, dass es mit dem Flughafen schlimm ist, aber ich ahnte nicht, dass es welche Dimension es hat. Also über diese Verpeiltheit und diese Inkompetenz offensichtlich bei der Umsetzung dieses Flughafens. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Hut ab vor dem unglaublichen Fachwissen, was er da offensichtlich angehäuft hat.
Er ist ja auch der Vorsitzende des Ausschusses, oder?
Er ist der Vorsitzende des Ausschusses. Aber auch so diese ganze Herangehensweise zu sagen, zum Beispiel so dieses, okay, wir nehmen jetzt erstmal diese ganzen Akten, dann werden die erstmal eingescannt und OCR'd und vernünftig in einem vernünftigen, zugänglichen Format dargestellt. Das ist sowas, das ist großartig, weil das ist hier irgendwelche ausgedruckten Akten. Also, und ich meine, wenn man das so hört, dass da auf der Abgeordneten-Ebene, dass da Laptops verboten werden unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, weil man ja ansonsten eventuell nachher noch irgendwas, also
ein Kabelstolperin.
Weil ansonsten ja produktive Arbeit bei rauskommen könnte und man jemanden oft nachher auf seine Aussagen festnageln könnte. Und das ist, ich, also so in meiner Medienwahrnehmung nehmen die Piraten eine unglaublich, also so auf dieser ganzen Lokal- und Regionalebene eine unglaublich große Rolle mittlerweile ein und eine Rolle, die ich größtenteils sehr gut finde und wo erstaunlich sachliche Politik betrieben wird.
Aber das ist, glaube ich, tatsächlich deine Medienwahrnehmung, weil du, weil die Kanäle, die du hauptsächlich konsumierst, sehr bevorzugt von Piraten bespielt werden.
Ja, das also, ist ja, aber ich meine, wenn die anderen zu doof.
Ich bin freudig überrascht gerade.
So. Ja, hast du noch nicht gehört. Ja, nee.
Aber wenn
ich dachte, jetzt geht das Gedresche los.
Aber ehrlich gesagt, wenn die anderen Parteien zu doof sind, diese Kanäle zu bespielen, dann tut's mir leid. Also ja, ich meine,
weil dann erreichen sie dich und vielleicht noch mich und wen noch.
Ja, aber es ist mal eine Ebene, auf
okay,
der man.
Aber selbst wenn das so ist, finde ich das in Ordnung. Weil ich muss nicht irgendwie mit der Bild reden, weil das so eine relevante Gruppe ist. Und wenn die Bild Kampagnen gegen uns fährt, weil wir Tweets über Sex absetzen, ist mir das wurscht. Tatsächlich, ganz ehrlich, ist mir wurscht. Wenn aber das dazu führt, dass du dich mit interessanten Themen tiefer mit BER beschäftigst, selbst wenn du dort eine Ausnahme bist. Das finde ich aber viel interessanter, dass da halt irgendwie Leute, die irgendwie keine Lust haben, sich durch einen Verwaltungsdschungel von Akten zu wühlen, aber dadurch einen Zugang dazu bekommen und sagen so, ja, sag doch mal, wie sieht denn das von innen aus? Genau das ist, glaube ich, der Punkt, was viel wichtiger ist. Wenn es Leute gibt, die echt ein Interesse daran haben, mal reinzugucken in den Dschungel, denen irgendwie ein bisschen einen Einblick zu geben. Und das heißt natürlich, dass wir uns dann halt richtig dick reinknien müssen und uns einarbeiten und Akten wälzen und Verwaltung entfilzen. Und das ist natürlich ein Arsch voll Arbeit. Aber ich glaube, das ist für mich persönlich das relevantere Feedback. Habe ich mir natürlich jetzt auch nett ausgesucht, aber also das ist für mich viel relevanter als Feedback für meine Arbeit, als ob die Bild-Zeitung schreibt, dass wir nicht ernst zu nehmen sind, weil Abgeordnete von uns über Sex twittern.
Also ich finde es tatsächlich auch spannend, weil es so, ich weiß nicht, ob das noch die Neuheit dieses Medium-Podcasts jetzt hier gerade auch sehr stark ist, dass man einfach das Gefühl hat, auch mit Menschen sehr stark zu reden, die nicht nur in diesen verkürzten Medien, das muss in Tagesschau in 5-Sekunden-Sätzen passen, sondern auch mal, dass auch der Raum existiert, das ein bisschen ausführlicher darzustellen. Und wenn wenn die eine Partei in der Lage ist, diesen Kanal zu bespielen und die anderen sich dafür nicht interessieren, ja, dann tut's mir halt leid, dann nehme ich halt nur die eine Partei wahr. Also das ist, so sieht's nun mal leider aus. Wollen wir mal kurz über dieses Twitter-Thema sicher noch ein bisschen
sprechen? Dieses Twitter-Thema?
Ja, ich hatte ja, es gab ja diesen
Ach so, Shitstorm und
die,
so.
Dieses, dass Sascha sich so ein bisschen ja über dieses, dass das Internet böse macht. Und
ach so, ach ja, ja, genau. Ja, ich meine, da hatten wir sogar auch schon mal ein paar Mal drüber geredet, also über dieses Aggressionspotenzial und diese ganze Shitstormerei auf Twitter. Wir haben sogar mit Sascha drüber geredet.
Haben wir darüber geredet?
Wir haben, als Sascha hier war, haben wir tatsächlich über Shitstorms geredet, ja. Und über Internet und Shitstorms und wie sich das
befeuert. Also ich hab nämlich mal in der letzten Woche, ich bin auch, also Sascha hat diesen Artikel geschrieben, den ich ehrlich gesagt nicht mal zu Ende gelesen habe, weil ich nicht so sonderlich doll fand. Ich habe von Katrin Passig eine Erwiderung darauf, die habe ich zu Ende gelesen, weil sie deutlich kürzer war. und auch die gesagt hat, nee, also Saschas These also ist
ein Saschas letzte Kolumne.
Saschas letzte Kolumne ist irgendwie, Netz macht irgendwie doch schon, oder es macht so ein bisschen aggressiv und wir brauchen dagegen ein Schulfach oder irgendwie so. Also es hat
also, so ungefähr, ja. Also wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, eine, also er hat verschiedene Dinge gesagt, dass wir brauchen. Wir müssen irgendwie eine dicke Shitstorm-Hornhaut anlegen.
Ja, ja.
Wir müssen irgendwie einen Aufstand der Anständigen oder so etwas.
Ja.
Wir brauchen eine Medienkompetenz, ja, das Übliche. Ja, es war so ein bisschen, ach ja.
Und Katrin hat dann irgendwie gesagt, nee, es ist jetzt irgendwie, die Menschen sind halt, also das, wie hat sie, also das ist schon so ein bisschen auch so, dass ich weiß gar nicht mehr, was Katrin gesagt hat. Auf jeden Fall bin ich dann noch von den Sozialtheoristen, nicht Terroristen, sondern
Theoristen.
Den Sozialtheoristen. Die haben, einer von denen hat darüber auch einen sehr langen Artikel geschrieben, den ich wirklich nicht verstanden habe.
Der aber auch nur Sascha zugestimmt hat.
Ja, aber in dem ich auch irgendwie zitiert bin und mir dann aufgrund dessen überlegt hatte, jetzt auch noch was dazu zu schreiben, was ich da nicht gemacht habe, darum erzähle ich es jetzt einfach hier. Aber ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht, also das Netz jetzt pauschal zu sagen, das Netz macht aggressiv oder das Netz macht nicht aggressiv, ist genauso zu sagen wie Licht macht aggressiv oder Nicht macht nicht aggressiv. Also es ist total albern, man muss das wenn dann schon auf die einzelnen Medien beziehen. Und ich glaube, dass Sascha einfach nur der Satz, Twitter macht aggressiv, nicht knallig genug war, ansonsten hätte er lieber das gesagt. Darum musste halt Twitter durch das Netz ersetzt werden, um es ein bisschen pauschaler zu machen. Und ich habe dann mal so ein bisschen, ich glaube schon, dass Twitter, also je länger ich drüber nachgedacht habe, umso mehr Punkte sind mir aufgefallen. Ja, Twitter ist durchaus geeignet dazu, Stress auszulösen beim Nutzer oder auch Aggressionspotenzial zu erhöhen. Und es gibt eigentlich erstaunlich viele Mechanismen an Twitter, die es auf der einen Seite total geil machen und den Dienst so erfolgreich gemacht haben, wie er ist, und auf der anderen Seite aber dazu führen, dass er, wie ich finde, zu einer verstärkten Aggression führt. Also das, jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, dieses Follower-Prinzip. Mhm. Man folgt einer Person und diese Person muss einem nicht zwangsläufig zurückfolgen, sondern man liest die Sachen von der Person, auch ohne dass man die andere Person überhaupt kennt. Was dann dazu führt, dass wenn man relativ viele Follower hat, wie ich jetzt und du wahrscheinlich auch und ja, wie wir alle hier.
Nicht im Gegensatz zu euch, aber.
Ja, aber es ist auf jeden Fall schon eine viele Leute, die einem zuhören. Und also was ich an Twitter, es ist kein Problem. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Twitter das abschaffen sollte oder weiß der Teufel was. Ich sehe es bloß als potenziell stresserzeugend, sage ich jetzt mal. Was man nämlich nicht kontrollieren kann bei Twitter, man kann bei Twitter sehr stark filtern, indem man sagt, wen followe ich und wen followe ich nicht. Und wenn man sagt, okay, dadurch, dass ich jemanden nicht followe, ist meine Timeline ein bisschen reiner und ich selber bestimme ja darüber, wie mein Twitter funktioniert. Das funktioniert leider nur bis zu einem gewissen Grad. Es funktioniert zum Beispiel nicht mehr an dem Punkt, wer kann mich alles ansprechen. Und mir passiert es zum Beispiel regelmäßig, dass ich irgendwie, ich pumpe einen Gedanken in die Welt hinaus und ich will eigentlich, ist mir eigentlich scheißegal. Ich will keine Antwort dazu hören. Es ist, ist eigentlich ein Selbstgespräch, das dummerweise 10.000 Zuhörer hat. Und plötzlich kommt so von der Seite eine Antwort von einer Person, von der ich noch nie was gehört habe. Und Was man jetzt zum Beispiel beim Podcasten ist, das ja so ein lustiges Phänomen, dass wenn man einem Hörer, wenn man viel, so wie ich jetzt oder wie wir jetzt hier, viel gepodcastet hat, hat man Hörer, die hören sich jede Sendung an und die sind mit dir eingeschlafen im Ohr und die kennen dich und die haben dich stundenlang reden gehört.
Hörst du uns?
Und das hat ja auch durchaus, das hat ja auch eine sehr nahe Also ich meine, die stecken sich Kopfhörer in den Ohren und sind zu uns so nah wie nur irgendwas. Und immer wenn sie abschalten wollen, hören sie meine Stimme. Also nicht nur meine, aber unter anderem auch unsere Stimmen. Das ist ja schon ein sehr intimes Verhältnis. Ich hingegen weiß nicht mal, dass diese Person überhaupt existiert. Das heißt, wenn man einem Hörer eines Podcasts das erste Mal begegnet, ist es für den Hörer so, er weiß genau, in welcher Situation.
Das hatte ja Gregor auch, ne? Irgendwie, als er hier war, letzte Sendung, dass er halt das Gefühl gehabt hätte, dich halt schon lange gekannt zu haben und ich deswegen auch gegrüßt hätte.
Ja.
Und dann
stimmt.
Er kennt mich ja gar nicht.
Genau, und umgekehrt ist es halt so. Und diese Podcast, also, und das hatte ich jetzt bei auf einer Party, auf der ich neulich war, da habe ich auch ein paar Hörer kennengelernt. Und das ist der Hörer oder die Hörerin weiß genau, aha, das ist Max und hat eine konkrete Erwartungssituation und ich bin wie so ein Reh, was in einen Scheinwerfer blickt. Ich habe keine Ahnung,
warum wer auf das sind jetzt gleich Aggressionen.
Was hat das? Naja, es ist eine.
Oder was ist der Unterschied zu Twitter? Weil war eigentlich der.
Das ist schon durchaus eine Gemeinsamkeit zu Twitter. Es kann leicht schief gehen, weil es ist eine sozial überhaupt nicht geübte Interaktion. Weil normalerweise ist es so, man trifft, also außer bis vor 20 Jahren war es so, wenn du nicht gerade irgendwie im Fernsehen warst regelmäßig oder ein Filmstar oder ein berühmter Musiker, also einer relativ elitären Gruppe zugehört hast, dann bist du nie in die Situation gekommen, dass du dich plötzlich mit jemandem unterhalten hast, der dich kannte, aber du ihn nicht oder der dich sogar relativ gut zu kennen. Es
gibt einen Namen übrigens für diese Situation, das nennt sich Parasozialität.
Parasozialität, ja, genau. Okay, gut. Und wenn man da nicht aufpasst und wenn man dem nicht mit einem gewissen Fingerspitzengefühl begegnet, dann kann das, glaube ich, leicht in die Hose gehen. Also dann kann das, der eine hat eine Erwartungshaltung, der andere tendenziell nicht und diese Erwartungshaltung kann leicht nicht erfüllt werden und es kann eigentlich eine Menge schief gehen in so einer Situation. Das passiert im Allgemeinen nicht, weil sich so bei so einer Begegnung natürlich beide Seiten irgendwie der Tatsache bewusst sind und man ist freundlich und man ist ein bisschen
Die Fläche für Missverständnisse wird größer.
Genau. Und auf Twitter ist das Dauerzustand. Da hast du dauernd, ich pumpe die ganze Zeit in anderer Leute Timeline, pumpe ich irgendwelche Nachrichten rein. Und diese Leute haben natürlich absolut, also ich meine, die sagen, der hat das getwittert, der will eine Antwort darauf haben. Ansonsten hätte er es halt nicht twittern sollen. Das ist absolut legitim. Wohingegen, ich kriege dann irgendwie eine Reaktion daraus, die vielleicht auch so eine gewisse Vertrautheit hat. So dieses, na Max, bist du eigentlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Knick, knack. Oder weiß der Teufel was, sowas in der Richtung. Und wo ich mir dann, ich aber diese Person nicht kenne.
Und deswegen dich angegriffen fühlst, oder?
Na, dass ich auf jeden Fall dann so, also diese Intimität sozusagen, also, nee, wer bist du denn? Also ich glaube, das ist so dieses Ungleichgewicht der Kommunikation, wie hast du es gerade, Parasozialität?
Ja, Parasozialität
genannt. Also diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen da aufeinanderprallen können. Und dass das schnell passieren kann, dass man kann das
persönlich noch nicht so erlebt, aber.
Ich habe das.
Aber dann haben auch die eine falsche Erwartungshaltung. Das müssen wir ja alle lernen, dann damit umzugehen.
Also. Naja, entweder man muss damit lernen, umzugehen. Das ist die eine Möglichkeit. Also ich wollte jetzt erstmal nicht sagen, was die Lösung ist. Also ich würde sagen, es sind einfach beide Seiten haben eine gewisse Erwartungshaltung und es kann leicht schiefgehen. Das ist jetzt nicht der einzige Punkt. Es gibt noch viele andere Punkte, die ich da mindestens. Also ich meine, die extrem verkürzte Darstellung von irgendwelchen Informationen macht es leicht. Das
sagt man ja ganz häufig.
Ne? Es ist
das halt 140 Zeichen zwingt auch immer zur Zuspitzung.
Genau.
Und diese Zuspitzung wird dann ganz oft in den falschen Hals.
Genau.
Und die Zusammenhänge sind manchmal nicht so richtig ersichtlich.
Das kommt noch dazu. Das ist total wichtig.
Ich bin irgendwie in einem Dialog mit jemandem, der vielleicht für meine kleine Stammtimeline irgendwie relevant ist, mit dem ich mich über ein Thema, was gerade durch die Timeline rast, auseinandersetze und setze vielleicht einen drüber, also von so einem Grundkonsens, den man hat, einfach da was dagegen zu setzen, ein Gegenargument. Ja. Und dann kommen halt irgendwie Leute, die nur das lesen, weil sie die Konversation nicht lesen.
Genau.
Und kommen dann mit einem Argument, was wir längst irgendwie uns alle einig sind, ja, ne, und man eigentlich nur was drüber setzen wollte oder so und man das dann wieder die Diskussion zurückholt auf eine ganz andere Ebene. Und
Twitter
so.
Ist unglaublich impulsiv.
Ja, stimmt.
Es ist ja auch gerade ein großer Vorteil. Ich bin hier irgendwas und ich möchte es jetzt schnell loswerden. Ich muss nicht 2,5 Seiten drüber schreiben, aber es führt auch dazu, dass man teilweise extrem ungerecht ist oder einfach Sachen auch natürlich massiv zuspitzt. Es ist, was ich auch gerade so diese Diskussionskultur, so Dialoge, die stattfinden. Also mir ist es neulich passiert, dass ich habe mich an Telekom Hilft gewandt, weil ich das Gefühl hatte, dass mein DSL-Anschluss nicht so richtig funktioniert. Und ich kriegte von der Seite reingegrätscht, kam hier Clemens, der auch schon mal bei Mobile Max zu Gast war, und fing an sozusagen, nee, da hat die Telekom schon recht, blablabla. Ich befinde mich in einem Supportgespräch mit meinem Dienstleister und plötzlich steht jemand, der zufälligerweise in der Schlange steht, von hinten rein und nee, also du hast aber total Unrecht. Das ist einfach, und das ist im normalen sozialen Kontext, geht das gar nicht, aber auf Twitter ist es absoluter Alltag. Und das ist was Twitter auf der einen Seite natürlich total toll macht, aber auf der anderen Seite auch total zuspitzt und zustimmt und ich glaube wirklich Aggressionspotenzial auslöst. Und was ich halt für ganz wichtig halte, ist, das ist jetzt ein Punkt, den ich noch gar nicht habe, jeder kann dir schreiben. Jeder kann jedem schreiben. Wenn ich jemanden kenne, dann kann ich dem eine öffentliche Nachricht zukommen lassen. Und wenn diese Person das nicht möchte, wenn ich jetzt nicht möchte, nee, ich möchte nicht, dass mir die Welt da oder dass diese Person mir was schreibt, dann ist das einzige Reaktionsmöglichkeit, die ich habe, ist ein aggressiver Akt, nämlich diese Person zu blocken. Also explizit zu sagen, nein, dir steht diese Kommunikation nicht zu mit mir.
Du empfindest es als aggressiven Akt?
Jemanden zu blocken?
Ja.
Ich finde, es ist ein gewisser Regelverstoß. Also ich
Was?
Ich blocke auch durchaus mal Leute, aber ich habe tendenziell schon ein schlechtes Gewissen deswegen, ja. Also ich finde, Twitter ist sozusagen gedacht als Service, mit dem jeder mit jedem kommunizieren kann. Jesus. Und ich nehme hier einzelnen Personen explizit dieses Recht. Und das ist schon das, finde ich, sollte man sich schon vorher überlegt haben. Mache ich oft auch nicht, aber
Das ist das Erschießungskommando des kleinen Mannes.
Okay, also bei Facebook lade ich die Leute ein und dann sind wir befreundet, wenn sie mich mitlesen dürfen. Ja. Und dort schließe ich sozusagen Leute explizit aus,
genau.
Was dann halt irgendwie von einer anderen Grundsituation erstmal ausgeht, aufgrund der Infrastruktur, wie sie ist.
Die gesamte Welt darf mit mir kommunizieren, aber du nicht. Also das ist so, von 6 Milliarden Menschen schließe ich dich jetzt aus. Das ist so, ich finde, das ist so ein gewisser, ja, und nee, aber was das Eigentliche ist, was ich meine, ist, jetzt haben wir diese Kommunikation, jetzt kann plötzlich kann die Welt, also 100.000 Mädchen probieren wahrscheinlich jeden Tag und wahrscheinlich auch viele Jungs, Justin Bieber zu kontaktieren per Twitter, weil es ist, plötzlich hat man ja seine Adresse und kann einfach, hey Justin, you are the greatest. Mhm. Und dann sind auf der anderen Seite 100.000 Menschen davon jeden Tag enttäuscht, dass Justin Bieber ihnen nicht geantwortet hat, weil es ist einfach nicht möglich. Das ist, dass wir plötzlich in einer Situation leben, dass wir plötzlich in einer Situation stecken, wo die Möglichkeit, jederzeit mit jedem zu kommunizieren, die technische Möglichkeit ist da, aber die physische Möglichkeit ist halt nicht mehr für jeden vorhanden oder die emotionale oder wie auch immer. Also man hat auch einfach nicht die Zeit dafür. Und das macht natürlich auch irgendwie, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen so, wieso antwortet denn der mir nicht? Und
ja, also
Und das wird zum Beispiel auf Facebook wird das ja ausgebremst, sowas. Da wird ja bewusst Kommunikation rausgenommen, um diese ständige Überforderung.
Aber auch die Subscribes ja jetzt.
Ja, da gibt's. Also,
subscriben kann man ja auch
jetzt. Ja, aber auch dann liest du ja nicht alles von einer Person. Das ist ja auch das Lustige.
Es wird rausgefiltert, ja.
Es wird unglaublich, also das meiste wird rausgefiltert sogar. Ja. Und noch zwei Punkte. So, genau, diese ständige Überforderung, dass man ja eigentlich immer mehr Leuten folgt, als man mitlesen kann und eigentlich immer gerade irgendwas verpasst, was, glaube ich, auch so ein bisschen so auslöst. Und was ich jetzt für mich aufgrund dessen, als ich so drüber nachgedacht habe, tatsächlich ausgeschaltet habe, ist Push-Notifications. Also ich krieg noch, wenn man mir eine DM schreibt, dann kriege ich noch eine Push-Notification. Aber es gab eine Zeit lang, da hatte ich jeden Retweet, jeder Pfaff habe ich eine Push-Notification gekriegt. Fast. Ja. Und das habe ich dann irgendwann abgeschaltet und habe jetzt auch noch, also im Augenblick kriege ich noch Mentions, aber nur Mentions von, also oder Replies von Leuten, denen ich auch selber folge. Einfach weil ansonsten, du sitzt irgendwo in der Kneipe und irgendjemand antwortet dir und die Wahrscheinlichkeit, dass er, auch wenn das der freundlichste Tweet der Welt ist, dass er dich an einer dummen Situation erwischt, wo es gerade überhaupt nicht passt, ist einfach relativ hoch. Mhm. Darum probiere ich mich jetzt sozusagen Replies auszusetzen, wenn ich dazu bereit bin. Also ich sage, okay,
jetzt asynchroner kommunizieren.
Ja, es ist asynchrone Kommunikation ist eine der großen Errungenschaften des Netzes und
eigentlich schon, ne, ja.
Und aber das nimmt die Echtzeit aus Twitter. Das ist eigentlich ja, genau. eine der tollen Eigenschaften von Twitter,
ist plötzlich tot. Da hast du definitiv recht, also was halt diese simulierte Dringlichkeit, die immer sozusagen
genau.
in diesen Twitter-Kommunikationen steckt.
Und ja, stimmt, wen interessiert denn noch ein Reply nach 4 Stunden, ne?
Ja, genau, das ist dann auch irgendwie so, aber ehrlich gesagt, gut, ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt allen Punkten jetzt so recht geben würde. Ich kenne Twitter eigentlich auch durchaus die meisten Jahre als ein sehr friedliches und sehr harmonisches Medium. Ich finde ehrlich gesagt diese ganze Shitstorm-Kultur und dieses ständige sich rumgestreite habe ich persönlich erst seit einem Jahr oder so, etwas über einem Jahr irgendwie in meiner Timeline. Und das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt wirklich so hundertprozentig auf Twitter machen würde. Ich habe ein paar andere Erklärungsansätze. Ich habe das letztens so ein sehr, sehr geiles Video gesehen von einem Vortrag von Clay Shirky, in dem es eigentlich um was ganz anderes ging. Da geht es um die Zukunft von Demokratie und zwar hat er sich als Beispiel Git genommen, ne, irgendwie so und, ja. Wie man Gesetze ja doch irgendwie dezentral entwickeln könnte und so.
Ja.
Aber er hat dann so ein bisschen über Medientechnologie und den Zukunftserwartungen gesprochen. Im Grunde genommen genau das, was Katrin Passek ja gemacht hat mit ihrem grandiosen Text Standardsituation der Technologiekritik und ihrem dann später hinzukommenden Vortrag bei der Republika. Die Standardsituation der Technologie-Euphorie oder so etwas
genau.
war das ja. Und woraus da jetzt dieses Buch resultiert ist, das sie mit Sascha zusammengeschrieben hat.
Dieses Internetflug oder Segen.
Flug oder Segen, genau. Ja. Das sind ja im Grunde genommen die Buchversion davon. Und in dem letzteren Vortrag ging es bei Katrin ja auch immer darum, wie immer wenn neue Medientechnologien im Horizont erschienen, wie die Leute damit die Hoffnung auf Weltfrieden verknüpfen.
Mhm.
Ja? Also das heißt, jetzt kommt das neue Medium und das heißt mit anderen Worten, jetzt können wir besser und mehr miteinander kommunizieren, also brauchen wir uns weniger kloppen. Ne? Das ist so ein bisschen diese Logik, die dahinter steckt.
Ja, ja.
Und die ist natürlich jedes Mal wieder komplett enttäuscht worden und eigentlich ins Gegenteil verkehrt worden. Und das hat ja Katrin auch sehr schön nachgezeichnet. Clay Shirky bietet aber eine Theorie dafür. Und die war ganz interessant. Er meinte, immer wenn eine medientechnologische Revolution am Horizont steht, dann stimmt es, ja, dann werden die Menschen mehr, einfacher, schneller und direkter miteinander kommunizieren. Das war bei jeder medientechnischen Revolution der Fall. Aber je mehr und öfter die Leute miteinander kommunizieren, desto mehr Ideen sind zirkulieren.
Okay.
Und desto mehr Dingen kannst du widersprechen. Und das finde ich ganz interessanter Ansatz. Ja? Also the more ideas there are, the more there are things you can disagree with.
Mhm.
Und dann zeigt er halt, ich meine, man kann ja eine relativ leicht eine Kausalitätskette vom Buchdruck über die Reformation hin zum 30-jährigen Krieg ziehen, ja?
Oh oh.
ist relativ eindeutig.
Nee, ich meinte, was das OO, was bedeutet das da jetzt für uns jetzt?
Genau. Und das ist das, worüber ich momentan.
Der Weltkrieg, ne?
Genau. Ja, also das ist das, woran ich momentan die ganze Zeit drüber nachdenke, ne?
Ich hätte mich ja auch überhaupt nicht mit bestimmten Lebensrealitäten und Lebensentwürfen und Ideologien auseinandergesetzt, wenn mich nicht irgendwelche Leute quer von der Seite anquatschen würden irgendwo, ne? Und dieses There's somebody wrong on the internet.
Ja,
das weißt du, mit Leuten, mit denen ich mich und Ideen, mit denen ich mich gar nicht auseinandersetzen würde und plötzlich der Meinung bin, es ist meine Pflicht, nach meinem moralischen Empfinden, dem jetzt zu widersprechen, jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwo in diesen Weiten des Internets.
Wie oft erwischt man sich dabei selber?
Ja. XKCD hat das absolut auf den Punkt gebracht, ne? Mit diesem There's someone wrong on the internet.
Ja.
Und ich meine, wir merken das auch an Twitter. Ich glaube auch, dass wir durch Twitter alle von uns, ja, mit Diskursen in Berührung gekommen sind, mit denen wir vorher nicht in Berührung gekommen sind. Ja, genau. Ja, das wird toller, die hohe jetzt wieder schöne Grüße nochmal. Ich würde den wieder freuen. Aber ja, es ist ja so, also beispielsweise Feminismus, ja, das ist ja etwas, das hat man mitgekriegt, dass es das gibt, so, also ich persönlich, ne, bin sogar auch durch meine gesamte Studienzeit hindurch laviert, ohne mich, obwohl das durchaus teilweise Studieninhalte gewesen hätten sein können, jedenfalls bei mir mit Kulturwissenschaften, Gender Studies, ja, habe ich mich so durchlaviert, ohne mich da jetzt groß mit zu beschäftigen, aber irgendwie, seit ich auf Twitter bin, kann man dem nicht entgehen, ja? Und dann muss man sich damit beschäftigen und dann ist man irgendwann drin in dieser Debatte und dann merkt man irgendwie, wie sich das auch wieder ausdifferenziert und wo sich dann wieder alle behakeln und kloppen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele verschiedene, auch politische Teilbereiche, in die man also plötzlich hineingestoßen wird, obwohl man eigentlich gar nicht das vorhatte. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich glaube, dieses Bild, was Clay Shirky bedient, also das heißt irgendwie Medientechnologie befördert einen größeren Raum an zirkulierenden Ideen und damit aber auch eine ganze Menge, womit man sich wieder widersprechen kann. Ja, also beispielsweise zum großen Monolith des Christentums spaltete sich dann eben die evangelische von der katholischen Kirche und schon hat man Streit, ja, und schon kann man sich wieder über Dinge streiten und dann kann man
nur so, weil wir
gerade meldet sich
nur, ich melde mich ganz brav, weil wir gerade beim Thema Twitter sind und mir hier durch die Timeline rauscht und ich das gerade nebenbei retweete, dass die Refugees vom O-Platz offenbar eine Schule besetzt haben gerade und jetzt erstmal geduldet werden, während wie hier sitzen.
Okay. Eine Schule besetzt?
Ja, for your information.
Krass, okay. Gut. Um das aber in ein anderes Bild zu fassen. Ich habe mir während der Spaghiriade auch folgendes Bild überlegt. Tante hatte diesen Vortrag da drin, wie wir durch Post-Privacy oder durch Sharing von Informationen uns insgesamt besser vernetzbar machen. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen auch dieses Thema beim Refugee Camp gewesen, dass man eben dadurch, dass man eben die Informationen aus dem Refugee Camp halt rausgebracht hat in verschiedenen Ebenen, Anschlussfähigkeiten für andere geschaffen hat, wiederum die in diese Sache mit reinzuholen und sich dann eben auf der Horizontalen zu vernetzen. Das heißt also, Informationen sharen bedeutet erst einmal die Möglichkeit der Anschlussfähigkeit zu erhöhen. Ja. Und ich habe mir das dann überlegt, das ist so ein bisschen wie mit der Oberfläche, also der Oberfläche von Dingen, von Tieren und so weiter und so fort. Es gibt ja in der Natur auch ganz, ganz viele Pflanzen oder irgendwelche Sachen, die ihre Oberfläche versuchen zu maximieren. Sei es, dass sie dadurch mehr Flüssigkeit aufnehmen können oder eine bessere
Wärmeisolation
haben oder so
der etwas, menschliche Darm.
Der menschliche Darm, genau, dass er halt
Oberfläche.
Genau, Lunge auch. Der halt, genau, der Darm ist so konzipiert, dass er halt möglichst seine Oberfläche vergrößert, ne? Und halt auch durch diese ganzen Windungen und so. Und das heißt also mit anderen Worten, durch solche Medien und den Einsatz von solchen Medien als Einzelperson erhöhen wir unsere Oberfläche. Unsere kommunikative Oberfläche.
Das heißt, hustet auch schon mehr. Wir haben unseren Virus weitergetragen.
Ja. Das heißt, wir machen uns insgesamt anschlussfähiger. Und das jetzt aber nochmal auf die Clay Shirky-Geschichte. Und das ist etwas, was dann eben Tante nicht mit reingebracht hat in seinen Talk. Dieses Vergrößern der eigenen Oberfläche vergrößert natürlich auch die Angriffsfläche.
Klar.
Das heißt also, je mehr Dinge du über deine Meinung, aber auch über deinen Alltag und so weiter und so fort preisgibst, desto mehr Leute findest du, die sagen, there's someone wrong.
Ja, das stimmt.
Und die dich dann angreifen. Und ich habe dann während der Schwagriade auch getwittert, was, wenn gar nicht das große Problem des digitalen Scherns das Problem ist des Datenschutzes oder so etwas, sondern dass wir uns plötzlich alle miteinander verstreiten, weil wir alle plötzlich aneinander Dinge finden, die wir auf gar keinen Fall so stehen lassen können, ja?
Nein, das Problem kann man im Zweifelsfall relativ einfach lösen, indem man toleranter wird.
Genau, das ist genau der Punkt.
Ja, das ist die einzige Chance, die man da rauszukommen.
Das ist eigentlich ja die ganz auf der Hand liegende Lösung der Sache, ja.
Ja. Also es ist auf der anderen Seite, es hat ja auch sehr viele schöne Momente. Also ich meine, wie oft Twitter war für mich ja auch jahrelang immer dieses tolle Medium, weil ich diese Erkenntnis, also am Anfang steht ja immer sehr viel, ach, die anderen sind auch gar nicht so viel toller als ich oder sie sind ja genauso irre wie ich und oder genauso machen genauso dämliche Sachen, wie ich oft mache. Und das ist ja für mich so ein tolles, so dieses aha, ich bin also nicht der einzige Idiot da draußen, und sondern sind auch noch alle, und die haben alle einen Twitter-Account. Und es werden bloß immer mehr Idioten. Das ist, nein, aber es ist.
Und, also gut, dass es ein paar Idioten gibt, aber müssen das so viele
sein. Genau. Nee, aber das ist, und das, also es hat ja auch durchaus ein befreiendes Moment, dieses, dass man mehr Fläche von den anderen sieht und dass man auch, dass, dass vielleicht auch die anderen Menschen mitkriegen, Moment mal, also, obwohl der, weiß der Teufel was, manchmal im Fernsehen ist, ist er ja, tritt da manchmal trotzdem, egal.
Aber das ist interessant, weil das ist jetzt wiederum eine umgekehrte These, die so zumindest in den Mainstream-Medien ja immer so verbreitet wird, von, vor allem wenn sie dann von Facebook reden, dieses, man baut sich einen virtuellen Charakter, der dann so aussieht, wie du gerne wärst. Also das ist ja fast...
Das ist ein
fast,
Stück weit ist das ja auch so.
Aber das ist ja fast die gegenteilige These. Also das heißt, ich biete nicht mehr Angriffsfläche oder sehe, ach guck mal, die sind auch alle gar nicht so toll, sondern die haben auch manchmal Angst davor, ihre Briefe zu öffnen oder was weiß ich, was auch immer gerade ist. Sondern wir sind alle irgendwie, kommunizieren nur noch mit so Abziehbildern, die so vorgeschoben sind. Ich glaube, dafür ist...
Ich will nicht mal sagen, dass es das zwangsläufig... Also das kann, Facebook ist vielleicht auch besser dafür
das
geeignet.
Das glaube ich auch. Facebook ist dafür grundsätzlich erstmal besser geeignet, ja.
Also es gibt sicherlich das eine oder das andere. Also ich sage jetzt nicht mal, ich sage ja nicht, dass es das gar nicht gibt. Also es gibt garantiert auch übers Internet massiv, oder auch auf Twitter massiv inszenierte Gestalten. Und das ist ja gar keine Frage.
Für manche nimmt man ja auch solche auch als solche
wahr. Ja, klar. Also, ja. Und es ist sicherlich auch ein Wechsel. Aber für mich war über Jahre hinweg an Twitter das ganz Großartige, dass ich das Gefühl hatte, dass sich da die Leute zumindest anders verstellen, als man sie so im Alltag kennt. Also es muss ja gar kein Verstellen sein, soweit muss man ja gar nicht gehen. Aber es ist einfach ein bisschen nicht so dieses heile Familie, bla 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 und immer perfekt sein, sondern so dieses durchaus auch mal Probleme haben sozusagen. Und das ist, es gehen bestimmt auch viele Leute damit total hausieren, und es gibt auch Leute, die immer damit angeben, wie unglaublich viele Probleme sie haben und dass sie schon wieder alles nicht auf die Reihe kriegen und weiß der Teufel was, und es gibt auch Leute, die Perfektionisten sind und aber ja, das war für mich immer ein wichtiger Aspekt dabei. Also die Fläche zu vergrößern kann auch, bietet nicht nur mehr Angriffsfläche, sondern auch mehr Anschlussfläche.
Ja, eben genau, das ist halt immer ein Beides. Das ist immer ein Beides. Beides. Ja. Ja, genau. Und also meine Assumption wäre ja zu sagen, also das habe ich letztens auch, dass vielleicht aber durchaus dieses Konfliktpotenzial jeder gegen jeden durchaus, und das ist das, was ich erlebe auf Twitter, ja, ne? Dass halt irgendwie halt komplett wechselnde Koalitionen existieren. Ne? Also ja. Ist Thema A, dann schmeißen sich A, C und D irgendwie auf B, und ansonsten ist B aber in einer Koalition mit so und stößen sich auf die anderen, und also es ist nicht mehr, man kann ja sagen, dass diese Konflikte werden komplexer, ne? Also nochmal zurück zum Buchdruck, zur Reformation und zu dem Dreißigjährigen Krieg. Plötzlich hast du irgendwie Protestanten versus Katholiken, ja, die sich miteinander kloppen. Aus einer Idee wurden zwei, das Christentum hat sich gespalten, also kloppt man sich. Okay, wir haben jetzt zum Beispiel ein Parteiensystem, das sich das damals entstanden ist, weil es verschiedene Interessengruppen gab. Es gab die bürgerliche Mitte, es gab halt die Arbeiterschaft, es gab halt dann irgendwann gab es noch irgendwie welche Liberalen, und dann gab es dann irgendwann viel später die Leute, die irgendwie die Umwelt retten wollten. Das sind alles unterschiedlich widersprechende Interessen, und die wurden dann in Parteien organisiert, die sich dann so in Frontblöcken miteinander auseinandergesetzt haben im politischen Streit. Mhm. Und jetzt mittlerweile, finde ich, sind wir in einem Stadium aber angelangt, ja, und das liegt auch, glaube ich, durchaus an den Kommunikationsmedien, dass sich die Bandbreite an sich zu politisierenden Dingen so vergrößert hat, dass überhaupt gar keine klare Grenzziehung mehr möglich ist. Das sieht man auch bei den Piraten, wie unglaublich indifferent sie sich zu verschiedenen Themen verhalten, ja. Und ich habe das Gefühl, dass sich alles noch viel weiter segregiert, dass praktisch eine politische Einstellung heutzutage so unique ist wie ein Fingerprint.
Ne, nicht nur das. Es ist ja, also das geht ja noch darüber hinaus, dass sich unsere politische Einstellung ja eigentlich auch im Sekundentakt ändert.
Das auch noch. Das
also es ist ja.
Ist das toll? Ich finde das gerade ganz großartig. Also ehrlich gesagt sehe ich das also erstmal total positiv. Und klar hat es zur Folge, dass man irgendwie Interessen als Interessengruppe vorbringen muss und ja nur kann.
Ja.
Aber können sich aber
das ist. Das war nicht, ja bisher auch schon so.
Ja, genau. Aber bisher war da halt das Bedürfnis vielleicht noch nicht so groß. Also hat es vielleicht gereicht, irgendwo seine Mitgliedschaft zu haben und die kümmern sich dann um meine Interessen und im Zweifelsfall sagen sie mir dann auch, was meine Interessen sind oder irgendwie so. Wenn das also jetzt nicht mehr so ist, wenn wir jetzt halt echt so einen Fingerprint haben, wie du es gesagt hast, und sich das sekündlich ändern kann, wie du es gesagt hast, also das finde ich erstmal ganz, ganz großartig.
Das Problem ist bloß,
das Problem ist halt bloß, natürlich ist dieses System darin, sich zu ändern, unglaublich träge, weil Systeme, je stabiler sie sind, ja auch immer mehr darauf ausgelegt sind, auf Machterhalt und auf Trägheit und Stabilität ausgelegt sind. Also wird man das halt so schnell nicht ändern. Das heißt, man muss Koalitionen schaffen, die dann eben für die Sekunde trotzdem stark sind. Weil wir jetzt alle der Meinung sind, Leistungsschutzrecht ist scheiße. Ach, darüber wollten wir auch noch reden.
Ich fürchte, das können wir, also ich
würde. Aber wir sind, zum Beispiel werde ich mich mit dir zu einem Thema, was mir sogar vielleicht sogar viel wichtiger ist, überhaupt gar nicht einig. Und ich bin aber der Meinung, dass ich trotzdem mit dir zusammen eine Interessenkoalition bilden kann und sagen kann, das Leistungsschutzrecht ist scheiße.
Genau.
Ja, es ist
Google zum Beispiel, die eine Kampagne gefahren haben.
Also habe ich es jetzt doch hingekriegt, ja?
Das ist aber auch, glaube ich, das stimmt schon. Das ist, vielleicht ist es die Chance, die darin ja besteht, ist zu sagen, also so dieses, was wahrscheinlich in der Politik sowieso schon immer zwingend notwendig ist, aber dieses zu sagen, also, der ist von der CDU, der ist doof und der ist von und der ist nicht doof und darum und so diese Mauern da zu ziehen, dass das natürlich dann auch schwerer fällt.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt glaube, dass das Konzept Partei grundsätzlich nicht mehr so richtig geeignet ist, um die aktuelle die aktuellen Möglichkeiten der Meinungsbildung wirklich zu repräsentieren. Weil es halt so ein starres Konzept ist, so, ja. Also sehe ich halt nicht so. Aber
also ich finde, also ja. Aber müssen wir jetzt auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin leider ein bisschen in der Situation, wir kriegen nämlich heute Abend noch Besuch und ich muss jetzt gleich beim Kochen helfen, assistieren. Darum möchte ich jetzt langsam, muss ich leider langsam dieses sehr spannende Gespräch
dem Ende entgegenführen. Merkst du, wie er sich um die wichtigen existenziellen Fragen drückt? Ne?
Weil er Leistungsschutzrecht?
Nicht Leistungsschutzrecht, so jetzt hier Parteiensystem abschaffen und so, wenn hier so die Revoluzzer-Thesen kommen. Von Michael.
Ja.
Ach, das hat man schon zu oft eigentlich. Das
Parteiensystem abschaffen?
Ja, das ist jetzt nicht auch.
Ist ja so.
Ach, das ist die
Seemann-Standardsituation.
Genau. So.
Gut.
So, danach Urheberrecht abschaffen und Privatsphäre. Das ist ja so.
Parteien, Urheberrecht, Leistungsschutzrecht und Datenschutz werden abgeschafft. Das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr?
Nö, das habe ich schon längst in der Hinterhand.
Mhm.
Ja, wir können ja mal ganz kurz durch die Themen skippen, die wir jetzt nicht mehr machen. Leistungsschutzrecht, Google hat eine Kampagne gemacht. Ich habe dazu was in meinem Blog geschrieben. Das hätte ich jetzt nochmal ausgeführt. Die CC-Lizenz ist 10 Jahre alt geworden. Ich habe dazu
bei Zeit
Online was geschrieben. Ach, dann ist es egal. Also nächstes Mal wird es egal sein.
Leistungsschutzrecht ist nächstes Mal immer noch wichtig.
Ja, wahrscheinlich. Okay, Leistungsschutzrecht. Aber
die Lizenzen, es gibt ja keinen aktuellen Anlass. Die ist einfach 10 Jahre alt geworden. Das ist ein
Anlass.
Die hätte auch, die
warum,
kann man auch in 2 Wochen noch drüber
warum
reden.
Warum sollte man dann überhaupt über CC-Lizenzen reden? Das ist doch Quatsch. Das kann man doch einfach wegignorieren, diese CC-Lizenzen. Du musst doch schon mal ein 10-jähriger Geburtstag her, damit man darüber redet. Und die habe ich jetzt für irrelevant erklärt. Zeit Online. Und dann wollten wir aber nochmal, das ist nochmal ganz wichtig und das können wir ganz kurz mal machen, auf realliferadio.de.
Ja.
Auf realliferadio.de kann man nämlich jetzt auch immer WMR hören. Das ist ein praktisch ein Radiostream, wo von vorne bis von morgens bis abends Podcasts gespielt werden. Die haben uns gefragt, ob sie auf WMR spielen können und jetzt kommt dann irgendwie, keine Ahnung, alle 2 Tage so eine WMR-Sendung da jetzt.
Genau. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auf der einen Seite das Real-Life-Radio anstellen, auf der anderen Seite den Podcast runterladen und dann könnt ihr parallel quasi Stereo hören.
Genau.
WMR in Stereo, endlich mal.
Genau, und wir versuchen nochmal eine Weihnachtssendung irgendwie an den Start zu kriegen. Das versprechen wir euch, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, Danke, Anne.
Ich danke euch auch sehr für die Einladung.
Du warst ein ganz großartiger Gast. Du hast echt extrem viel beigetragen.
Ich hatte ja auch Bier.
Oh, jetzt hast du ein halbes Bier hier, das ist natürlich auch doof.
Ihr könnt das gerne noch austrinken, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Genau. Ich muss jetzt bloß halt irgendwie...
Max muss jetzt kochen gehen.
Ich muss jetzt irgendwas kleinschneiden.
Alles klar.
Ein Kürbis, klar. Süßkartoffeln. Süßkartoffeln muss ich schälen, zum Beispiel. Gut.
Dann vielen Dank.
Na toll, jetzt wollte ich hier gerade den Stopp-Button drücken, da geht der Bildschirm schon an. Dann sage ich vielen Dank, Anne, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Tschüss.
Ciao.